Herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist wieder Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli.
Was war das denn für ein Ritt? Meine Güte. Und damit muss es erstmal reichen als Teaser. Wir lesen immer noch Elantris. Wir sind jetzt mittlerweile in der 6. Ausgabe, 6. Folge Elantris, in der 47. Ausgabe Nachwort global gesehen und haben gelesen Kapitel 26 bis Kapitel 32. Und ich kann es nochmal wiederholen, meine Güte, war das ein Ritt? Aber damit wir das verstehen, warum das so ein Ritt war und warum das so grandios und gut war, Lukas, hol uns doch nochmal rein, was ist denn vorher passiert, in welcher Welt bewegen wir uns und auf jeden Fall das Wichtigste, welche Ausgabe lesen wir?
War ein ganz schön krasser Ritt, trotz dass wir nur die minderwertige deutsche Übersetzung gelesen haben. Ach, von ja. Ute Brahms natürlich, wo uns alle Puristen dann sagen werden, na, das muss man ja im Original lesen. Ne? Nee, genau, deutsche Übersetzung von Ute Brahms aus dem Jahr 2007, aus dem Piper Verlag in der 4. Auflage. Das Buch selbst, Elantris, ist im Original 2005 erschienen, von Brandon Sanderson. Und genau, wie der Titel schon verrät, geht es natürlich um Elantris, eine einst als göttlich verehrte Stadt, die als Inbegriff von Vollkommenheit galt. Errichtet aus strahlend weißem Stein, durchzogen von Licht und geprägt von makelloser Symmetrie. Ihre Bewohner, erkennbar an silbrig schimmernder Haut und leuchtendem Haar, verfügten über die Fähigkeit, Magie allein durch Gesten zu wirken. Auserwählt wurden sie durch die rätselhafte Schaort, die Menschen ungeachtet ihrer Herkunft oder ihres Standes erhob, vom einfachen Bauern bis zum Adligen. Über lange Zeit erschien Elantris somit als sichtbarer Ausdruck göttlicher Gnade. Mit der Reot setzte jedoch ein abrupter Verfall ein. Innerhalb einer einzigen Nacht erlosch das Licht der Stadt, die Aonen verloren ihre Kraft und aus den einst Erwählten wurden Gezeichnete, Wesen in einem Zustand zwischen Leben und Tod. Elantris wandelte sich zu einem Ort des fortschreitenden Zerfalls und anhaltenden Leidens. Die Schaort selbst verschwand dabei nicht. Sie erfasst weiterhin Menschen, doch anstatt sie zu erheben, verwandelt sie diese nun in körperlich und geistig zerfallende Gestalten. Ein Jahrzehnt später ereilt dieses Schicksal Prinz Raoden von Arelon. Seine vermeintliche Erhebung führt zu seiner Verbannung nach Elantris und König Jadon, sein Vater, lässt ihn für tot erklären. Auf seinen Streifzügen durch die gefallene Stadt erblickt er die Überreste einer einst glanzvollen Zivilisation. Geprägt von Ruinen, Schmutz und unaufhörlichem Schmerz, da selbst geringste Verletzungen nicht mehr heilen. Zeitgleich erreicht Sarene aus Theot die Hafenstadt Kay. Als Braut angereist, wird sie als Witwe empfangen, wodurch die politische Ehe mit Raoden hinfällig wird. Dennoch entscheidet sie sich, in Arelon zu bleiben, um ein Bündnis gegen das expandierende Königreich Fjorden zu sichern. Parallel dazu beginnt der Priester Chaten aus Fjorden, ein Anhänger des sogenannten Shu Deret, seine Mission. Innerhalb weniger Monate soll Arelon zum neuen Glauben bekehrt werden. Andernfalls droht eine militärische Intervention. Chaten versucht, die Bevölkerung Arelons durch regelmäßige Predigten, unterstützt von seinem fanatischen Gefolgsmann Dilaf, für den deretischen Glauben zu gewinnen und einen friedlichen Wandel herbeizuführen. Dabei unterschätzt er jedoch Dilafs Unberechenbarkeit, der zunehmend die Kontrolle über die Kathedrale übernimmt. Zurück nach Elantris. Raoden widersetzt sich dem Verfall der Stadt. Gemeinsam mit Galadon formt er eine Gemeinschaft, die in Konflikt mit den bestehenden Banden gerät. Während er Karata und Ahnden für sich gewinnen kann, bleibt Shaor, die sich als Tochter des Herzogs Telri entpuppt, seine entschlossene Gegenspielerin. Plötzlich betritt Sarene die Stadt. Sie versucht den Arelonen, die Angst vor Elantris zu nehmen und versorgt die gepeinigten Bewohner der Stadt mit Nahrung. Raoden, durch sein Schicksal stark gezeichnet, wird von ihr nicht erkannt und hilft Sarene bei ihrem Unterfangen. Einige Zeit später, das Klagen eines verzweifelten alten Elantriers, führt Raoden und seine Gefährten schließlich durch ein verfallenes Gebäude zu einem See außerhalb der Stadt. Auf eigenen Wunsch wird der Mann dort hineingelegt, wo sich sein Körper auflöst und er von seinem Leid erlöst wird. Ein Ausweg aus dem Dasein als Elantrier eröffnet sich, doch kann der freiwillige Tod wirklich die richtige Lösung sein?
Vielen Dank, Lukas. So, jetzt steigen wir ein in die Kapitel 26 bis 32. Sarene findet heraus, dass Lord Lebensgeist, also Raoden, tatsächlich der Anführer der Gruppe ist, mit der sie verhandelt hat. Obwohl sie ihm misstraut, was seine eigentlichen Motive angeht, fühlt sie sich irgendwie zu ihm hingezogen. Auch er scheint von ihr angezogen zu sein, zumindest verschreckt es ihn nicht, wenn sie während der Essensausgabe Befehle erteilt. Die Sehnsucht nach einem Mann, der sie so anerkennt, wie sie ist, wird dabei immer größer. Während des Fechtunterrichts, dem Lukel, Lord Eondel sowie Onkel Keen beiwohnen, erfährt Sarene, dass der Reichtum von König Yardon zur neuen Steuerperiode gesichert war. Einer der Lords, dessen Degradierung bevorsteht, weil er nicht genügend Einnahmen erzielen konnte, hat bereits das Land verlassen. Auch Raten erfährt von der Rettung des Königs. Das ist aber nur ein Teil seiner Probleme. Ein anderer Teil trägt den Namen Dilaf. Sein Odiv ist der letzte verbleibende Artet, der in Frage für den Posten des Oberarteten kommt. Alle anderen Arteten haben abgelehnt. Außerdem baut Dilaf die Leitung des deretischen Klosters weiter und offener aus. So veranstaltet er Treffen und Predigten, von denen Raden nichts weiß. Außerdem wenden sich so gut wie alle Mitgläubigen direkt an Dilaf. Raden verliert seine Macht in Arelon und Dilaf gewinnt sie im Kloster. Die Position des Oberatheten ist dabei nur eine Formalität. Und über all dem thront die Zerrissenheit in Ratens Glauben. Vor einiger Zeit hat er bei einem Giftmischer ein uns unbekanntes Gift bestellt. Dies wird nun in 4 Phiolen geliefert. Auf einem beiliegenden Zettel erfahren wir, dass die Symptome nach etwa 8 Stunden auftreten werden. Raten nimmt eine der Fläschchen und trinkt es aus. Damit endet Teil 1 des Buches und wir steigen ein in Teil 2 des Buches mit dem Namen Elantris Rufen. Um sich von seinen weiter zunehmenden Schmerzen abzulenken, vertieft sich Raoden in die Bücher, die sie in der unterirdischen geheimen Bibliothek gefunden haben. Dort findet er ein wenig mehr über Aondor und deren Wirken durch die Aonen heraus, aber noch immer keine Erklärung, warum die Magie als solche nicht mehr vorhanden zu sein scheint. Die Barbaren Shaors werden immer stärker und die Männer um Raoden immer weniger, um sie von Sarenes Nahrungsmittellieferung fernhalten zu können. Dann sollte es genauso kommen, wie Raoden es befürchtet hatte. Shaors Barbaren versammeln sich auf dem Platz vor dem Tor, um mit Gewalt an die Nahrungsmittel zu gelangen. Wäre Saolin, Raodens Leibwächter, kein Elantrier gewesen, wäre er bei dem Versuch gestorben, die Barbaren abzuhalten. Lord Eondel, der Kämpferlord, eilt zur Verteidigung hinzu. Am Ende gab es zahlreiche verletzte Elantrier und Sarene, die ihre Vermutung über Raoden bestätigt sieht, dass dieser die Nahrungsmittel nur ausgewählten Elantriern zukommen lässt. Sarene befindet sich auf dem Rückweg von Elantris und bemerkt die Soldaten, die in voller Montur auf Elantris zusteuern. Sie ahnt, dass diese ausgeschickt wurden, um die Elantrier wegen des Angriffs niederzumetzeln. Sie eilt zu König Yardon und macht ihn dermaßen zur Schnecke, dass er den Angriffsbefehl widerruft und sich die nächsten Tage in seinem Zimmer verkriecht. Dieser Wutausbruch spricht sich natürlich wie ein Lauffeuer unter den Adeligen herum. König Yardons Zukunft ist damit nun nicht mehr so sicher, wie sie eigentlich dachte. Raten hat die Schaut ereilt, so erscheint es zumindest. Feierlich verließ er seine Gemächer und offenbarte seine Verdammnis der gesamten Kapelle. Anschließend wird er von koratischen Priestern und von Omin persönlich für Elantris vorbereitet und dorthin eskortiert. Man drückt ihm einen Korb mit Lebensmitteln in die Hand und schließt die Stadttore hinter ihm. Dort betet er unaufhörlich zu Yadet. Raoden und Galadon beerdigen den verletzten Saolin im magischen See, den sie vor kurzem gefunden haben. Raoden gibt sich die Schuld an den gewaltvollen Ereignissen. Nach dem Ende von Sarenes Witwenprüfung merken die verzweifelten Elantrier vor dem Stadttor, dass keine weitere Nahrung in die Stadt kommen würde. Also schließen sie sich wieder Raoden in Neu-Elantris an. Von einem Dach aus beobachten Raoden und Galadon den Gjorn Raten, der schon seit Stunden vor dem Stadttor kniet und betet. bis plötzlich Shaors Barbaren ihn zu überwältigen versuchen, um seinen Korb mit Nahrungsmitteln an sich zu reißen. Und Raoden erlebt, wie mühelos der gut ausgebildete Chaten den Angriff der Barbaren abwehrt. Für Raoden sind das zu viele verletzte Elantrier und er hat einen Plan, wie er mit Shaors Barbaren verfahren möchte. Gemeinsam mit Galadon bringt er einige Säcke Getreidesaat direkt zu Shaor. Es gibt kein Gespräch, keine Verhandlung, nur die Säcke und dann gehen die beiden wieder. Später erreicht einer der Barbaren Neu-Elantris und bittet, dort aufgenommen zu werden. Sarene befindet sich mit Lord Royal auf dem Weg zu einem Ball, den sie ihn hat ausrichten lassen. Natürlich ohne zu sagen, welchen Plan sie dabei verfolgt. Wir erleben Sarene unsicher und zurückgezogen. Aufgrund ihres Verhaltens des Königs gegenüber reagieren die Menschen in ihrer Umgebung noch unterwürfiger und ängstlicher ihr gegenüber als sonst schon. Lord Royal baut sie auf. Sie hat sich die Rolle der Anführerin geholt, also sollte sie auch eine sein, auch wenn sie es schwer ertragen kann. Auf dem Fest befinden sich natürlich neben den üblichen Lords wieder auch der König in einem separaten Bereich. Augenscheinlich teilen sich die Lords in das Lager des Königs und das Lager Lord Telrys, dem Pomplord, auf, der bereits als potenzieller nächster König gehandelt wird. Gegen Mitternacht beginnt nun das, wofür Sarene das alles hat veranstalten lassen. Denn an diesem Tag, wie in jeder der letzten Wochen, verlässt König Jadon seine Gemächer durch den Geheimgang, um irgendwo hinzugehen. So auch in dieser Nacht. Sarene beobachtet, wie sich der König vom Fest schleicht und durch eine Finte in die nahegelegene Kanalisation abtaucht. Trotz der Warnungen ihres Seons verfolgt Sarene den König tief in das Abwassersystem Case hinein, bis sie ihn schließlich findet. Und ich lese: Der König stand ihr zugewandt hinter einem Altar, ein mit roten Schlieren besudeltes Messer erhoben. Er war vollkommen nackt. Seine Brust war blutverschmiert. Auf dem Altar lagen die Überreste einer Frau, die man an den Altar gebunden und ausgeweidet hatte. Sie war vom Hals bis zum Unterleib aufgeschlitzt. Jadon fiel das Messer aus der Hand. Auf dem schlammigen Boden schlug es mit einem gedämpften Geräusch auf. Erst da bemerkte Sarene ein Dutzend Gestalten in seinem Rücken, die schwarze Gewänder mit aufgestickten duladenischen Runen trugen. Jede von ihnen trug einen langen Dolch. Etliche kamen auf sie zugestürzt. Ihr Seon hat durch Lord Royals Seon nach Unterstützung gerufen. Auch dieses Mal ist Lord Eondale zur Stelle, um Sarene vor den Angreifern zu retten. Dilaf, alarmiert durch das Ausrücken von Eondales Soldaten, beobachtet den Kampf in der Kanalisation. Es stellt sich heraus, dass König Jadon der Anführer einer Gruppe ist, die sich den jeskerischen Mysterien verschrieben haben und dass er regelmäßig Bedienstete und Angestellte in seinem Glauben opfert. Laut Dilaf sollte an diesem Abend ein jeskerischer Geist beschworen werden, um Sarene zu ermorden. Jadon wird inhaftiert und Dilaf verbreitet die Nachricht in der ganzen Stadt. Nun ist die Frage, wer wird neuer König von Arelon? Und damit steigen wir ein.
Ja, damit steigen wir ein. Ich hatte innerhalb der letzten zwei Wochen, war ich irgendwann an einem Punkt, als ich diese Passage noch nicht gelesen hatte. Und da hattest du mir geschrieben, Lukas, hast du das schon gelesen? Lies das. Das ist richtig gut. Und tatsächlich, ja. Es gab so mehrere Momente, wo ich mir gedacht habe, krass, was jetzt passiert.
Ja.
Also ganz kurz nur, wir gehen das gleich noch ein bisschen strukturierter durch. Aber als Raten dieses Gift genommen hat, dachte ich wirklich, das war's für ihn. Ich dachte wirklich, das ist jetzt sein Tod und irgendwie wird er in seinen Gedanken, hat sein Tod irgendeine Relevanz für die, keine Ahnung, die Nachfolge oder für die Struktur innerhalb dieses feudalischen Glaubens oder sowas. Irgendwie,
ach so, ja,
irgendwie wird
ja
das einen Sinn haben, dass er jetzt ablebt und dass dadurch irgendwie jemand anderes nachrückt, der vielleicht einen tieferen Glauben hat und in der Lage ist, diesem Dilaf dann Einhalt zu gebieten oder so. Keine Ahnung. Ich habe mir alles Mögliche zurechtgelegt, aber dass er...
Oder wir hätten einen Perspektiven-Switch bekommen zu Dilaf plötzlich.
Oder das,
der
ja.
Der anhand des Todes gewesen. Von dem Gjorn irgendwie seine Geschichte dann erzählt wird.
Stimmt, ja. Nee, aber stattdessen wird er von der Schar ereilt. Und lustigerweise, das hatte ich komplett vergessen, das hast du mir jetzt gerade in deiner Inhaltszusammenfassung wieder in die Erinnerung gerufen, dass das ja nur eins von vier Fläschchen waren. Das heißt, drei gibt's ja noch und die spielen ja, also es wird ja einen Grund haben, dass noch drei übrig sind. So, ne? Vielleicht.
Genau, also ich war erstmal, wir gehen ja da gleich nochmal ein bisschen genauer rein. Ich muss sagen, ich war völlig von den Socken, weil die anderen Kapitel vorher, die Zeit, die wir gelesen haben, das war so gemächlich, ja, wir haben so schon so ein bisschen immer mal erzählt, so, naja, es könnte jetzt irgendwie mal ein bisschen irgendwas passieren, so, es hat sich schon so ein bisschen, wir hatten so ein Gefühl, oder ich hatte zumindest so ein Gefühl, ja, es arbeitet irgendwo hin, ja, und es, irgendwann muss ja irgendwas passieren, und das ist jetzt aber so geballt, gerade kommt, stimmt, ja, und dass an jeder Front da irgendwas passiert, das fand ich schon cool.
Absolut, ja. Wir gehen das mal ein bisschen strukturierter durch. Wir würden mal anfangen mit den letzten beiden Kapiteln von Teil 1, Elantris Schatten heißt das ja. Also das Buch ist ja anscheinend in mehrere dieser großen Blöcke eingeteilt. Die wir schon wieder vergessen haben, glaube ich. Genau, ich habe da nochmal nachgeschaut. Es gibt auch Prolog, der extra ist. Da wird diese ganze Vorgeschichte mit der Reot und so weiter wird erzählt. Ne? Ja. Und dann geht es im Prinzip mit der Ereilung der Scharort los. Also das Draoden von der Scharort ereilt wird und so. Ne? Ja. Und das ist dann geht dann Elantris Schatten los, also dieser erste Teil. Und der zweite Teil heißt ja jetzt Elantris, wie heißt der?
Rufen.
Elantris Rufen, genau. Also
das Rufen von Elantris im Grunde, das ist ein bisschen schwierig in dem S hinten.
Genau, ja, richtig, ja. Fangen wir mal an mit Kapitel 26, da sind wir jetzt zunächst bei Sarene und Asche. Das ist ja diese Rückfahrt zurück nach Kay im Prinzip aus Elantris zunächst mal. Und die beiden reden dann so ein bisschen, also mir hat diese erste Fahrt jetzt gar nicht so wahnsinnig viel gegeben, sondern eher nochmal so diese Themen oder die Charakterkonstellation zwischen Sarene und Raoden so ein bisschen nochmal geschärft. Ne? Dieser Zwiespalt, der wurde halt nochmal sehr, sehr deutlich. Ne? Also, dass sie auf der einen Seite, also sie erfährt ja dann, dass er anscheinend der Besieger von Karata und Ahnden ist, was ja so auch nicht stimmt. Ne? Aber es ist ja auch, rückt Lebensgeist oder Raoden ja auch nochmal in neues Licht in einer gewissen Art und Weise. Und sie ist sich aber auf jeden Fall sicher, dass sie auf irgendeine Weise belogen wurde von ihm. Aber dieser Zwiespalt, der entsteht, geschieht dadurch, dass sie beobachtet hat, wie er sehr nachdenklich, besorgt dort steht. Also es scheint irgendwie, sie scheint irgendwie zu erahnen, dass da doch ein Grund dahinter steht, warum sie belogen wird, um mir das jetzt mal so zusammenzuspinnen, weißt du? Und dadurch hat sie so eine gewisse Empathie oder so, ja, für ihn.
Ja, und dass er nicht irgendwie so ängstlich oder so unterwürfig reagiert, wie alle anderen das irgendwie tun, wenn sie dort auf dem Wagen sitzt. Also ich stelle mir das vor, sie steht da auf diesem Wagen und gibt ja da diese Kisten runter und sagt jedem, was er zu tun hat und wo sie das Zeug hinstellen sollen. Sie ist ja da irgendwie die Präsenteste. Also das kriegen wir ja auch raus, indem das so beschrieben wird. Das sind irgendwie immer wie die Frauen auch mal mit dabei, aber so richtig auch nicht klar, ob die jetzt damit da sind. Das wird jetzt nicht so richtig rausgearbeitet. Und dass da Eonde mit dabei ist, ja, okay, aber der greift halt nur ein, wenn dann später der Angriff kommt, aber so richtig eine Funktion hat der nicht. Nee. Das ist schon ihr Ding. Das ist ja ihre Witwenprüfung, klar, muss sie ja auch machen. Und Raoden, der hängt ihr im Grunde am Rockzipfel, ne?
Ja. Absolut.
Der lässt sich davon jetzt auch, der findet es schön da bei ihr.
Ja, richtig. Ja, also der ist zumindest gerne in ihrer Nähe, auch wenn er weiß oder oder jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwie so in diesem Bewusstsein ist, dass er niemals irgendwie etwas mit ihr haben wird, was über das hinausgeht, über diese reine, ich nenne es mal Geschäftsbeziehung jetzt so irgendwie, ne?
Ja, genau. Also, und ich meine, er hat ja im Grunde sowas wie so eine Art Wissensvorsprung, weil er weiß ja, wer sie ist. Ja. Und was eigentlich ihr Schicksal gewesen wäre, hätte ihn die Schaut nicht ereilt. Das sagt er nicht. Ne? Und sie erlebt, und dass dieses ihr Schicksal in Theod, in ihrer Heimat, das wurde jetzt auch mehrfach erwähnt, dass sie im Grunde irgendwie wie so eine Aussätzige war so eine Außenseiterin, nochmal Außenseiterin, so, die irgendwie zu alt für irgendwas war und irgendwie auch seltsam und kam bei den Leuten nicht so gut an und damit ist sie dann doch hingefahren und offensichtlich kann sie jetzt hier in Arilon gut politisch unterwegs sein, aber das hat ja auch den Preis, dass die Leute, also dass sie das von den Leuten noch mehr distanziert.
Absolut.
Aber nicht von ihm.
Ja.
Und er baut ja damit irgendwie diese Brücke, trotz der Zweifel, die sie ihm gegenüber hat.
Ja. Es wird an mehreren Stellen gesagt, und das ist wahrscheinlich auch so der hauptsächliche Story-Arc, den Sarene, oder das Hauptthema, sag mal so, was Sarenes Fahrt hier so am besten umschreiben lässt, ist das, was sie auch selber aufmacht, dieser Gegensatz zwischen Respekt und Akzeptanz. Also, dass sie von allen möglichen Leuten akzeptiert wird, dadurch, dass sie auch so forsch ist, in dieser herzöglichen Männerrunde so forsch auftritt, das Zepter in die Hand nimmt und es wird ja dann später, sagt dann Royal auch mal zu ihr, dass sie nicht so Trübsal blasen soll, weil alle bauen auf sie im Prinzip, ne? Es ist so ganz wichtig, dass sie jetzt dabei ist. Und gleichzeitig.
Wie bei Raoden, ne?
Und Raoden, ja, und Raoden.
Raoden muss ja auch die ganze Zeit irgendwie alle.
Das stimmt, ja.
Die ganze Stimmung oben halten.
Ja, genau. Und auf der anderen Seite aber, dass sie sich wünscht, eher akzeptiert zu werden, was eigentlich auch schon fast ein zu schwacher Begriff ist, weil das, was sie eigentlich sucht, scheint so etwas wirklich wie Liebe zu sein. Ich habe so das Gefühl, sie steht hier wirklich in diesem Zwiespalt zwischen, sie will eigentlich das, was eine normale, in Anführungsstrichen, liebende Frau in dieser Zeit, also ich nenne jetzt historische Zeit, aber es ist ja, ja so mittelaltermäßig, ne? In dieser historischen Zeit hat, nämlich einen liebenden Mann oder generell das Gefühl von Liebe, sage ich mal, aber gleichzeitig dieses Herausschälen aus diesen Gendergrenzen von ich bin nur die brave Frau, die so nebendran steht, ja, an einem
es
Mann.
Muss beides,
ne?
Es muss beides sein.
Es muss beides erfüllt sein und das ja. ist so dass dieser Zwiespalt, der so ihren Story-Arc einfach umschreibt. Und das wird an mehreren Stellen deutlich. Es wird ja auch zum Beispiel, auch diese Rückfahrt mit Asche zusammen, findet ja auf so einem Karren statt, weil die Kutsche von Shuden schon besetzt war mit dieser anderen Frau dann. Ne? Das heißt, sie wird dann so hinten drauf noch, muss dann auf diesem Karren da mitfahren. Ne? Also wo ja wirklich auch deutlich wird, ja, also Shuden hat sich mittlerweile in diese andere Frau verguckt. Der wird niemals irgendwie mit ihr irgendwie was anfangen wollen. Sie wünscht sich das auch nicht so richtig, aber sie wünscht sich, dass er das in Betracht ziehen würde. Also dass er sie als Frau erkennt zumindest. Ne?
Ja, genau. So, die Idee, ne? davon, dass sie irgendwie auch als Frau gesehen wird.
Genau, ja. Also so ganz komisch, dieser Zwiespalt zwischen eigentlich der Sehnsucht nach Emanzipation aus einer Frauenrolle und gleichzeitig aber trotzdem in dieser Frauenrolle drin zu sein irgendwie.
Ich weiß es nicht, ob es die Frauenrolle ist. Es ist einfach, ich glaube, ich würde das jetzt nicht auf die Frauenrolle runterspielen, weil das ist ja im Grundbedürfnis, einfach irgendwie jemanden zu haben, von dem man geliebt wird und jemanden zu lieben. Ja. Und ich meine, das wird ja durch diese ganzen Konformitätsgrenzen wird das ja im Grunde unterbunden, ja, weil alle ja davon ausgehen, na, pass mal auf, Sarine, du musst jetzt eigentlich hier das und das machen, es wird erwartet, dass du hübsch, brav und lieb bist und auf jeden Fall unterwürfig, weil, sag mal ganz leise, die Männer reden jetzt hier gerade. Das wird ja alles so, davon, ich meine, der ganze Nähkreis ist so aufgebaut.
Ja, ja, total, ja.
Und die haben ja alle irgendwelchen, außer diese Junge, die da mit Shuden dann irgendwie dann anbandet, aber die sind alle irgendwie potenziell so auf dem Markt, sag ich mal. Und auch hier, wenn hier dieser alte Lord Royal da irgendwie durchgeht und spaziert und er kann sich jetzt im Grunde die Frauen aussuchen, weil es wird ja erwartet, dass die Frauen ihn anbeten und ansprechen und anhimmeln und ach guck mal, da ist der hübsche Junggeselle. Und er sagte, ja gut, du nicht, aber die nächste nehme ich so. Es ist ja nicht andersrum, dass da plötzlich die Frauen reinkommen und die junggesellenden Männer dastehen und die Frauen dann irgendwie ansprechen müssen oder so.
Ja. Wahrscheinlich war das, du hast recht, wahrscheinlich war das mit Frauenrelle zu sehr darauf festgenagelt, ich würde es mal eher so formulieren, dass in dieser Welt die Rolle einer Frau, die einer passiven Begleiterin ist eigentlich und sie will sich eigentlich genau daraus emanzipieren, aber genau durch diese Emanzipation wird sie eben gar nicht mehr als begehrenswerte Frau oder als begehrenswerter Mensch überhaupt erkannt, als ein Mensch, mit dem man eine Beziehung anfangen könnte. Das gehört nicht zu diesem Forschen dazu, zu diesem Charakterzug, so kann man es vielleicht
genau,
auch beschreiben.
Genau, richtig.
Ne?
Also alles das macht so eine Distanz zwischen ihr und allen anderen irgendwie auf, weil sie ist ja dann irgendwie in der Rolle der Führungsperson oder der, was weiß ich, der Hysterischen, wenn sie dann später dann Yadon da auf Yadon trifft.
Ja, genau.
Das ist, es ist gut, dass das vorher schon vorbereitet wurde und jetzt spitzt sich das so ein bisschen zu, das wird, glaube ich, später kommen, dass sie hoffentlich erkennt oder, ich meine, Raoden, sag's halt einfach. Weißt du, ich meine, ich denke die ganze Zeit, Mensch, ihr hockt da zusammen, sag halt einfach, dass du.
Ach so, weißt du, das so. Dass man so.
Aber er hat ja schon gesagt, nee, das kann ich ja nicht machen, weil wenn das rauskommt, dann hat diese Effekte, die danach kommen, ist ja schon, das ist ja nicht abzusehen, weil dann kommen ja wirklich die Soldaten und, also.
Ja, ja, ganz genau, richtig, ja.
Ja, und ich glaube, dass die Tatsache, dass er irgendwie die Wahrheit, nennen wir es mal die Wahrheit, irgendwie zurückhält, das kommt bei ihr ja so als. Naja, so alles erzählt er mir nicht.
Ja.
Aber es ist ja nicht. Weißt du, was ich meine? So, es ist einfach so, das schürt das Misstrauen noch
zusätzlich. Richtig, aber trotzdem ist da ja was, ne? Also trotzdem erkennt Sarene das ja und das ist so ein Zwiespalt. Und man hat das Gefühl, dass dass sie für sich selbst gern gewollt hätte, jetzt greife ich schon so ein bisschen vor, aber trotzdem, dass sie für sich selbst gern gewollt hätte, dass dieser Angriff und also von Chaos Leuten dann auf diesen auf diese Essenslieferung und die Flucht, die sie dann aus der elantrischen Stadt, Elantris dann eben, vornimmt, dass das für sie eigentlich eine ganz gute Entschuldigung ist, okay, da muss ich mich jetzt mit Raoden nicht mehr beschäftigen. Ne?
Ja.
Das will sie sich einreden, genau. Irgendwie. Ja, aber lustigerweise funktioniert ja auch das nicht, weil sie denkt ja dann selbst, wenn sie dann später Yardon überreden möchte, diese Stadt nicht anzugreifen, denkt sie ja erstmal an die Leute, die dort, die dort alle abgeschlachtet werden können, und dann aber auch noch an Raoden im Speziellen oder Lord Lebensgeist, wie sie ihn nennt. Ne?
Ja.
Also das kommt ja auch dann so plötzlich wieder hervor. Ne? Also denkt dann plötzlich an nicht, dass Lord Lebensgeist jetzt auch noch umgebracht wird. Ne? Das scheint ihr wichtig zu sein.
Also so ganz den Rücken kehren kann sie nicht von Elantris. Und ich glaube, diese Briefe, die er, ach nee, die hat er ja gar nicht. Ach nee, jetzt war ich.
Die hätte er gern.
Die hätte er gern, die hat er nicht. Aha, ja, okay. Mein Gedanke war jetzt, dass er die Briefe hat und sie findet die Briefe dort in Elantris oder irgend sowas. Ist egal, vergiss es. Haben wir nicht.
Ach so,
haben
wir nicht. Ja.
Nee, ich versuche nur gerade irgendwie zu überlegen, wie die denn zusammen können. Weil das ist ja auch so ein Ding. Weißt du, das ist ja auch, diese Rampe wird ja schon ewig gebaut.
Ja.
Die wird ja schon vom ersten Kapitel an, wird diese Rampe gebaut, dass die beiden irgendwie zusammenkommen.
Mhm.
So, und ich habe gerade so ein bisschen.
Also so ein kleiner Vorsprung vielleicht, Ausblick, ich könnte mir vorstellen, dass sie dann irgendwie nochmal das Gespräch mit Yardon sucht, der ja im Knast sitzt jetzt, ne? Der wurde ja in den Kerker gestellt, und dass er dann so nichts mehr zu verlieren hat und ihm dann sagt, ja, du glaubst auch wirklich, Raoden ist tot, so nach dem Motto, und der ist doch da hinten. Irgendwie, dass es irgendwie in diese Richtung geht.
Ich hoffe nicht, dass es so platt ist.
Ja, wirklich ein bisschen platt. Deswegen bin ich kein Autor.
Nee, das meine ich nicht, aber es würde ja passen, weil die anderen Sachen, die sind ja auch so schnell abgehandelt worden teilweise.
Das stimmt, es geht teilweise sehr schnell. Ja. Sehr viel Handlung hier grundsätzlich. Geht wirklich schnell von einem Moment auf den anderen teilweise.
Ja, also, tatsächlich.
Ja.
Und ich verstehe immer noch nicht, wir sind ja jetzt dann später bei einem Fechtunterricht, warum da ständig Lukel, Eondel und Onkel Keen irgendwie mit rumhängen. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein, und die besprechen ja mehr, als dass sie da irgendwie den Fechtunterricht gibt. Also zumindest wir nehmen ja nicht teil an den eigentlichen Instruktionen, die sie den Frauen gibt, die jetzt eine Uniform haben, ist auch schon mal nicht schlecht, aber die stehen ja ständig dann da, die anderen Männer, und beratschlagen mit ihr und planen die nächsten Schritte so, weißt du, ich meine?
Ich weiß nicht, vielleicht so eine Beobachtung der eigenen Frauen, die vielleicht auch an diesem Fechtunterricht teilnehmen, so, dass sie das immer so als Anlass nehmen. Ja, wir müssen ja Sarene noch erzählen, dass jetzt die Einkommensbilanz von Yardon sich verbessert hat und der Edan, also dieser ärmlichere Herzog, der ist aus der Landes geflohen, lustigerweise nach Dula-Dale, wo ja so halb gesagt wird, dass seine Titel dort nichts zählen werden und er bestimmt einen guten Bauern abgibt. Was er hier auch gewesen wäre, genau. Und dass sie das so zum Anlass nehmen, um mal zu gucken, was macht meine Frau da eigentlich? So, die ist ja jetzt hier ständig da.
Ich finde das immer noch, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich finde es irgendwie ganz eigenartig, dass das kein geschützter Raum ist.
Ja, das stimmt. Ja.
Ich stelle mir das so vor, wenn sie sagt, ja komm Frauen, wir ziehen uns mal zurück und wir fechten jetzt und alle anderen haben bitte mal einfach mal draußen zu sein.
Das stimmt, ja.
Weiß ich nicht.
Ja. Am Anfang war es auch noch nicht so, ne? Die sind dann dazugekommen in der ersten Fechtstunde, ne?
Nee, die waren von Anfang an, waren die
sicher?
Alle dabei.
Ja,
ja, okay, Keen kommt immer mal dazu und der eine oder andere, aber mindestens Luke ist jetzt immer da am Rand und guckt den Frauen beim Fechten zu.
Richtig, ja.
Naja.
Ja. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht hat es auch so ein bisschen narrativ-strukturalistische Gründe, dass man sagt, okay, wir packen diese Informationen jetzt auch dann. Ich meine, das erklärt jetzt nicht die Charakterzüge im Endeffekt, ne? Aber vielleicht hat sich Sanderson gedacht, okay, ich kann jetzt diese Informationen mit der Finanzlage von Yardon und mit diesem Obstdeal von Lukel kann ich jetzt hier noch unterbringen irgendwie. Ich weiß übrigens nicht, wie wichtig das noch wird, dieser Obstdeal. Da habe ich keine
mit
Ahnung.
Mit diesen Melonen oder was
das
da ist.
Weil das später auch nochmal erwähnt wird, weil das Royal das gerne auch gemacht hätte, diesen Obstdeal, und dass er ja dann dass dieser Deal ja zustande gekommen ist durch das Zusammenwirken von Lukel und diesem, jetzt habe ich den Namen vergessen, diesem anderen, etwas beleibteren Herzog, ne? Wurde jetzt zweimal erwähnt, ich weiß nicht, inwiefern das wichtig ist. Vielleicht auch so ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft wieder besser ist, aber das, keine Ahnung.
Ich weiß es auch noch nicht. Ich habe so erstmal angenommen, das war eher so ein, weiß ich nicht, so ein Schlagabtausch zwischen diesen Lords dann später, ne? So, ich bin besser und ich habe das bessere Geschäft gemacht als du.
Genau,
und so.
Das sind ja die beiden, die sich sowieso immer so ein bisschen gekeilt haben von Anfang an, die beiden Lords, die so, wo es, glaube ich, diesen Satz gab, man weiß nicht, ob sie beste Freunde oder die schlimmsten Feinde sind, die beiden sind das, ne? Genau, ja, mal gucken, wohin das noch führt.
Okay.
Ja, Kapitel 27, beendet dann diesen ersten Teil und da sind wir bei Khaten und da ist so der erste richtig schöne Nackenschlag eigentlich, den wir gesetzt bekommen, würde ich sagen. Wir sind bei Khaten im Prinzip. Er hat alle Atheten, das hast du ja schon gesagt, alle Atheten haben schon abgelehnt, Oberathet zu sein. Die Adligen wenden sich inzwischen auch eher an Dilaf direkt als an Khaten. Und dass er auch von den Predigten und so im Prinzip gar nichts mehr mitbekommt. Generell sind diese zwei Kapitel, die wir hier haben und so auch das von Khaten relativ kurz. Mhm. Also das sind nur so ein paar Seiten. Und man merkt dann, dass Khaten so richtig verzweifelt wird. Das ist, er spricht dann davon, dass er ja sowieso nicht weiß, wie er mit diesem Dilaf umgehen soll. Und gleichzeitig hat er auch noch das Problem, was wir in der letzten Folge besprochen hatten, dass er auch selber nicht mehr so wirklich weiß, ob er noch an diese ganze Geschichte wirklich 100% glauben kann. Und er sagt ja dann auch, dass Dilaf vielleicht sogar die bessere Führungsfigur wäre für diesen ganzen Laden. Und das gipfelt dann in so einer totalen Verzweiflungspassage. Ich lese das einfach mal vor. Es war zu viel. Auf einmal hatte er das Gefühl, das Zimmer würde gleich über ihm zusammenstürzen. Die Wände und die Decke kamen immer näher, als wollten sie ihn unter ihrem Gewicht zermalmen. Khaten taumelte bei dem Versuch zu entkommen und fiel auf den marmornen Boden. Nichts gelang ihm, nichts konnte ihm noch helfen. Er stöhnte schmerzvoll auf, als ihm die scharfe Kante seiner Rüstung in die Haut schnitt. Er rollte sich auf die Knie und fing an zu beten. Also lustigerweise flieht er sich ja wieder so in diesen Gebetsrausch dann sozusagen, den wir ja später auch nochmal haben. Also will trotzdem irgendwie noch zurückkehren in sein altes Leben, so gefühlt. Ne? Also
nee, das ist ja im Grunde das, er hat ja nichts anderes. Er hat ja nur den Glauben, der ist ja da groß geworden, der ist ja da aufgewachsen. So. Und das ist das Einzige, was ihm Halt gibt oder zumindest gegeben hat. So. Und ich finde es so erstaunlich, dass in diesem Kapitel ist im Grunde das komplette Gegenteil von den ersten Kapiteln, als Khaten in Kay angekommen ist, weil da stolziert er in seiner glänzend roten Rüstung durch die Stadt und wird von allen angeguckt und die Atheten in diesem Kloster werfen sich da zu Füßen und wir kriegen ein Bild davon, wie mächtig ein Gjorn ist. Und im Grunde, 26 Kapitel später, hat er nichts mehr zu melden. Gar nichts. Und das weiß er auch. Und kriegt dann diese Panikattacke, weil er einfach nicht also keine Ahnung hat, was er überhaupt tun soll. Mhm. Der weiß nicht, was mache ich jetzt hier eigentlich? Ich kann ja nicht gehen. Mhm. Ich kann ja nicht zum Wirren gehen und sagen, tja, geht nicht mehr.
Ja. Und ich weiß auch, also er wird ja dann diese eine Trinkflasche nehmen oder diese Ampulle oder Elixier oder was das ist, ne? Also von denen es ja vier gibt. Damit endet dann dieses Kapitel und wir wissen nicht, was das bewirkt erstmal.
Ich war schockiert, als der das getrunken hat.
Absolut, ja.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, was ist denn das jetzt? Weil das wissen wir die ganze Zeit nicht. Mhm. Was ist es? Wofür kann es sein? Oder für wen kann es sein? Ich dachte immer, das wäre es muss ja irgendwie mit seinem Plan zusammenhängen, den er da vor, sagen wir, einer Woche noch hatte.
Ja.
Als er noch Pläne hatte. Mhm. Und dann ohne Umschweife greift er dazu und trinkt das einfach. Mhm. Fertig.
Also es stand ja dann noch da, dass das für Dilaf gedacht war. Und also er wollte offensichtlich Dilaf zu einem Elantria machen, dass der dann dort eingeliefert wird, was natürlich auch böse ist, ne? Oder böse wäre. Was auch, wo ich mich auch frage so ein bisschen, das wäre doch immer noch gegangen, oder? Also das ist doch jetzt nicht außerhalb der Möglichkeiten.
Jetzt muss ich nochmal ganz kurz, ich greife jetzt mal in dein Buch rein.
Ja.
Jetzt muss ich mal ganz kurz nachlesen, wo das ist mit Dilaf.
Ganz unten in der vorletzten.
Also.
Lies mal vor, einfach laut. Dann.
Khaten griff nach einem der Fläschchen und betrachtete neugierig den dunklen Inhalt. Seine Unterhaltung spät in der Nacht mit Forton, das ist dieser Giftmischer, hatte er beinahe vergessen gehabt. Ja, wir auch. vage kam ihm in den Sinn, dass er Dilaf das Gift hatte verabreichen wollen. Dieser Plan würde nicht mehr funktionieren. Er benötigte etwas Aufsehenerregenderes.
Mhm.
Okay, also das ist schon mal eine Information mehr, als wir vorher hatten. Also das Gift war offensichtlich für Dilaf gegeben. Ja, ja. Und vielleicht auf einfach vier Fiolen, weil wenn eine runterfällt, hat er noch drei.
Ja, okay.
Weiß ich nicht.
Ja. Ja, also und das Lustige ist, dass gerade diese letzten Zeilen doch irgendwie danach klingen, dass er so eine Art Plan schon hat.
Das habe ich nämlich auch
gedacht. Weil ich habe eben gedacht, weil ich die Zeilen nicht mehr so genau in Erinnerung hatte, vielleicht war das auch einfach eine Verzweiflungstat und dass er nicht so richtig weiß, was er in dieser Welt, in Anführungsstrichen, dann in Kay noch machen soll oder in Arelon. Nee, beziehungsweise Elantris gehört ja auch zu Arelon, also in Kay machen soll, ne? Und dass er dann aus Verzweiflung nach Elantris flieht, weil er sich denkt, alles ist besser, als hier noch in diesem Zwiespalt zu sein, in diesem Konflikt zwischen mit mir und D-Love, in dem Konflikt, den ich selber habe, zwischen mir und meiner Gottheit, der ich nicht mehr so richtig glaube, dass das wirklich so eine Verzweiflungstat ist. Aber irgendwie diese Zeilen, es braucht was Aufsehenerregendes, sagt ja, okay, irgendwie steckt da noch so ein Gedanke dahinter.
Jetzt muss ich mal. Also ich habe diese Verbindung, dass er dieses Gift genommen hat und dann später zum Elantria wird, habe ich nicht gehabt.
Ich auch nicht, ja.
Es ist mir erst irgendwann später eingefallen, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, dass das irgendwie im Zusammenhang stehen könnte. Das vermuten wir ja jetzt gerade. Also es ist eine starke Vermutung, glaube ich, dass das zusammenhängt.
Ja.
Ja, aber du hast ja gesagt, er trinkt das und er macht sich zum Elantria sozusagen.
Ja, ja.
Davon gehen wir jetzt erstmal aus.
Ach so, ne, zu dem Zeitpunkt
wussten wir es nicht.
Wussten wir es nicht, genau.
Ja, klar. Ja, ja, aber
jetzt wissen wir, dass das bewirkt. Wo ich davon, ach so, du glaubst, dass er nicht weiß, was das macht? Oder
ich nee? Weiß es nicht, weil ach das so. Würde ja bedeuten, man kann Elantria machen.
Ja, 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 genau. Das ist
also, dass
ja,
es nicht genau. nur die Shard ist, die irgendwo ereilt, wie vom Himmel fällt, sondern dass es offensichtlich irgendein Giftmischer hinkriegt,
ja,
etwas zu machen. Oder er ist kein Elantria und sieht nur so aus.
Ja. Das ist tatsächlich interessant, ne? Also, dass wir es hier eigentlich mit einem, ja, so chemisch, so einem biochemischen Prozess irgendwie zu tun haben, der sich herstellen lässt einfach, ne? Was ja wiederum, genau wie du es schon gesagt hast, dieser These entgegensteht, dass das so eine göttliche Macht ist im Endeffekt, die sozusagen von dieser diffusen Schaut dann irgendwie dazu geführt, die dazu führt, ne? Also so eine Macht, die man nicht erklären kann,
genau, richtig.
Die so, wo keiner weiß, nach welchen Regeln die funktioniert und so weiter und so fort, total mystisch und so, und jeder kann das jederzeit werden, gefühlt, zufällig ausgewählt dann aus der Bevölkerung, aber dass das jetzt, dass jemand offensichtlich einfach so ein Ding herstellen kann, was einen zum Elantria macht und dem ja diese ganze Schlagkraft eigentlich auch so ein bisschen nimmt irgendwie, ne? Weil ich denke mir, okay, und das ist jetzt auch so ein Ausblickding, wenn man Leute zu Elantrien machen kann mit einem Elixier, vielleicht kann man sie ja auch wieder zurück machen.
Ach so.
Weißt du?
Ja. Ich glaube ja nicht, dass dass er ein Elantria ist.
Ach so.
Ich glaube einfach, er sieht so aus. Aber ich glaube nicht, dass er einer ist.
Das ist natürlich schlau.
Weil wir haben jetzt noch nicht rausgefunden, wie das ist mit. Doch, der Hunger, der kam schon. Doch, ja, stimmt. Ich glaube, der Hunger kam schon. Ich bin mir skeptisch, ob er wirklich einer ist. Oder nicht, dass er so aussieht wie einer.
Ja, beziehungsweise ist es relativ schwierig, das zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir das aus seiner Sicht mitbekommen oder ob das so eine Beobachtung von außen, von Raoden und von Galadon ist, die ihn ja dann dabei beobachten, wie er dann auch dort betet und wie er dann diese Leute von Shaor dann zusammenschlägt. Also wirklich wie Lappen durch die Gegend wirft und so. Ne? Das ist ja sehr drastisch dann.
Aber wir wissen ja noch nicht, wie er mit Schmerz umgeht. Das ist ja so dieses dieses Erkennungsmerkmal, dass die Schmerzen nicht aufhören. Das wissen wir jetzt nicht. Wir wissen, dass er Hunger hat und aber trotzdem irgendwie weiter betet. Aber nach mehreren Stunden beten kann man halt einfach mal Hunger haben.
Ja.
Ja? Und das könnte sich alles noch so im Normbereich befinden. Und wenn er jetzt das Zeug aus seinem Korb isst, ist er halt einfach satt.
Ja.
So, absolut, das wissen wir noch. Ich glaube ja, er ist kein Elantria. Ich glaube nur, er sieht so aus.
Okay, ja, schöne These. Ich dachte übrigens in dem Moment, das wollte ich noch hinterher schicken, dass er tatsächlich stirbt. Und das hätte meine These nämlich bestätigt, die ich vor so ein paar Sessions mal hatte.
Das wäre schön gewesen, ne?
Ja, da hätte ich mich gefreut. Ja. Schön, dass Raten stirbt. Hauptsache meine These geht auf. Nee, dass dieser ganze Storystrang sozusagen etwas ist, um diesen Flächenbrand, der dann von D-Love ausgeht, in Gang zu bringen.
Ja,
und dass Raten so eine Art tragische Figur dann in diesem Sinne dann wäre.
Ist er ja immer noch.
Ist er ja immer noch, aber er ist ja nicht tot. Aber und ich habe diese These ja auch dahingehend entwickelt, dass ich das Gefühl hatte, dass die Passagen, die wir mit Raten verbracht haben, immer weniger und kürzer wurden. Also die wurden ja immer kürzer dann irgendwann in nur so ein paar Seiten, wo ich mir schon gedacht habe, okay, vielleicht schält sich Raten jetzt so aus dieser normalen Abfolge aus, Raoden, Raten, Sarene, beliebig, ne, dann irgendwann raus. Und wir werden als Leser schon mal so ein bisschen dran gewöhnt, dass wir weniger Zeit mit ihm verbringen sozusagen. Und das ist jetzt auch immer noch so, also auch die Passage dann in Elantris oder seine Ankunft dann in Elantris, das sind so 3-4 Seiten oder so, das ist echt nicht viel. Aber mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Er ist noch da zumindest.
Also ich glaube, diese kurzen Kapitel bilden zumindest ab, dass er einfach nichts mehr zu tun hatte. Er hat sich jetzt eher so zurückgezogen und er war jetzt nicht mehr so aktiv, dass er jetzt zu irgendwelchen Treffen gehen musste oder auf die Mauer gehen musste oder Lord Terry da irgendwas Bericht erstatten oder, um seine Pläne da so am Laufen zu halten. Und es war ja alles nicht mehr. Ich meine, was soll er sonst machen, wenn er seine Pläne nicht,
genau,
kann ich mit seinen Plänen nicht nachgehen kann.
Quasi passiver Beobachter. Ja, das ist wahrscheinlich ein ganz guter Gedanke, dass diese Kürze der Kapitel die Passivität widerspiegelt. Ja, damit kann ich leben.
Gut, ja. Sehr schön.
Sehr schön, genau. Er wird also die Charter eilt ihn ja dann, das erfahren wir ja dann in Kapitel 30, also ein paar Kapitel später, ein paar Seiten später. Wir kriegen eine Beschreibung seines Äußeren, das schon sehr stark daran erinnert, was wir so von Elantrian kennen, ne? Also die fahle Haut, die schwarzen Flecken, der Kopf wird kahl. Und er wird dann von koratischen Geistlichen abgeholt. Dilaf sieht ihn auch nochmal an und ist hasserfüllt, wenn er ihn sieht.
Ja, weil er direkt in die Kapelle geht und sagt, Leute, ich bin raus hier.
Ja, er lächelt auch dabei.
Ja, ne? Genau. Ja, ja. Das war das Aufsehenerregende, was er haben wollte.
Richtig, ja, ganz genau, ja. Und er wird dann durch Omin noch gesegnet, der auch sich so ein Lächeln nicht verkneifen kann. Also das ist dieser Priester, mit dem er im letzten Kapitel auch so einen Austausch hatte über seine eigenen Glaubenssätze und so und inwiefern das noch wichtig ist und generell die Richtigkeit des deretischen oder des koratischen Glaubens oder was auch immer richtig ist. Ne?
Ja,
also,
und der ihn im Grunde darauf hingewiesen hat, was ist denn mit deinem Glauben, Junge?
Ja, genau.
Da stimmt doch irgendwas nicht.
Ja. Ja, und genau, und das auch, aber auch hinterfragt hat, inwiefern der deretische Glaube und all diese Gewalt, die in der Vergangenheit schon passiert ist dadurch und so, inwiefern das überhaupt richtig ist und so, ne? Also wenn man sich ja nicht sicher sein kann, dass etwas der Richtigkeit oder der Wahrheit entspricht, ne? Genau, und dann wird er im Prinzip nach Elantris gebracht. Das ist so ein bisschen parallel mit einer Szene, die wir dann davor oder danach hatten. Also die Soldaten sollen ja dann irgendwann Elantris angreifen auf Geheiß des Königs. Da kommen wir dann noch ein bisschen zu, ne? Also kommen wir noch später zu.
So währenddessen.
Das ist währenddessen.
Die müssen warten, bis der Gegenbefehl wieder kommt. Also das ist diese Sarene-Nummer.
Ja.
Sarene ist im Grunde auf dem Weg nach Kay. Die Soldaten warten vorm Tor und währenddessen wird Raten zur Stadt gebracht. Und die müssen auch, glaube ich, 2 Stunden warten, bevor die da reinkommen.
Ja, genau, richtig, ja. Sie warten dann auch noch auf diesen Befehl, dass sie wieder abrücken dürfen. Also es gab den Befehl, nicht anzugreifen, aber dann muss noch mal ein Befehl kommen, dass sie auch sich zurückziehen wieder. Mhm. Das heißt, es gibt so eine Gleichzeitigkeit der potenziellen Zerstörung von Elantris und der Verbannung von Kharten, wo man ja auch im Nachhinein sagen kann, ah, ganz schön Glück gehabt, ne? Weil wenn der Angriff gekommen wäre, dann wäre der wahrscheinlich gar nicht erst, hätte gar nicht erst reingemusst, sondern hätten sie ihn gleich, ne?
Und wie viel auch los ist plötzlich vor den Stadttoren.
Ja.
Ich meine, die haben da irgendwie 2 Stadtwachen sitzen, die nicht wissen, was sie mit ihrer ganzen Zeit machen sollen.
Ja.
Deshalb kommt immer mal irgendwer da rein und sagt hier tschüss, ciao, hier nimm den Korb und geh rein bis zum nächsten Mal.
Ja.
Er kommt auch nicht jeden Tag irgendwer. Und jetzt ist da, seitdem Sarene mit dieser Witwenprüfung da unterwegs ist, ist ständig die Tore offen.
Ja, genau, richtig, ja. Und es gibt ja auch am Ende von diesem Kapitel, in dem der Angriff stattgefunden hat von Shaors Männern, wenn Raoden dann noch diesen gefallenen Soldaten da im, also nicht im Arm hat, aber so sagt, okay, um Gottes Willen, der ist gestorben und so, Saolin, genau, Saolin ist es, öffnet sich ja auch nochmal das Tor, damit endet ja dieses Kapitel dann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist, ob das dann die Ankunft Ratens ist, weil das endet wirklich nur mit, das Tor öffnet sich. Und,
das ist diese Raoden-Nummer, wo er dann über, genau.
Ne? Also das wird das dann sein, hätte ich jetzt gesagt. Und genau, Raten kommt dann dort rein und das Kapitel endet dann im Prinzip damit, dass er betet.
Der bewegt sich, also wir wissen ja, wenn die Leute, also ursprünglich war es ja so, die Leute, die den Shoutout ereilt haben, die neue Elantria, also die neuen Elantria, die kommen in das Stadttor rein und haben irgendwie so 3 Straßen, links, rechts, geradeaus. Und alle anderen warten, je nachdem, wo sie hingehen. Und Raten macht nichts. Der setzt sich irgendwie davor, hockt sich hin und fängt an zu beten.
Interessanterweise isst er auch nicht, obwohl er Essen mitbekommen hat.
Ja.
Ne? Also das ist ja dann der Grund, warum die Leute von Shaor dann ihn angreifen wollen. Sondern er betet nur. Ich lese das einfach mal vor, dieses wiederholte Beten, was er dann ständig wieder und wieder aufsagt. O Yadet, Herr aller Schöpfungen, höre dir für Bitte eines Dieners deines Reiches. Befreie mein Blut von dieser Seuche. Schenke mir ein neues Leben. Ich bitte dich mit aller Kraft, die ich als heiliger Gion innehabe. Was dann wiederum so als Befreiung von dem Fluch irgendwie interpretiert werden kann eigentlich. Ne?
Schon, ne?
Also, oder vielleicht macht er auch Yadet, oder versucht Yadet was vorzumachen?
Oder er versucht, Beweise dafür zu finden, dass es ja das gibt.
Ja,
indem stimmt. er sagt, also Freund, ich habe jetzt dir, Jadet, mein ganzes Leben gewidmet und bin jetzt, habe jetzt diesen Fluch gehabt oder die Vergiftung, je nachdem, was es ist. Nun zeig mal, was du kannst. Mhm. Und ich bleibe so lange hier und ich bete so lange, bis ich hier mitkriege, dass hier was passiert. Und vielleicht, wenn nichts passiert.
Ja, ich frage mich gerade, wenn es tatsächlich ein Zeichen von Jadet geben würde und er befreit werden sollte davon, dass er sozusagen, er hat ja gesagt, das Gift selbst zu nehmen wäre was Effektvolleres oder hätte einen größeren Effekt. Mhm. Ich frage mich gerade, ob er damit nicht unterschwellig sein oder den Effekt auf seine Psyche, auf seinen Glauben irgendwie meint. Dass er im Prinzip denkt, okay, wenn jetzt ein Zeichen kommt und ich fest und unzweifelhaft an Jadet glauben kann, dass ich dann wieder bereit bin, den Laden hier zu übernehmen und auch wieder die, dass ich wieder sozusagen das, Neudeutsch würde man sagen, Mindset
habe. Er hat ja geschrieben, es braucht was Aufsehenerregenderes. Und das Aufsehenerregende könnte nicht das sein, was wir glauben, was es ist. Und zwar, dass er sich als Elantria präsentiert, sondern dass er als Elantria neu wieder zurückkommt, sozusagen.
Ja, genau. Ja, stimmt, ja, richtig. Ah.
Ich dachte, das wäre jetzt das, was du gerade erzählt hast.
Nee, das war es eigentlich nicht.
Achso, okay.
Nee, ich dachte, dass er darauf hofft, dass Jadet ihn wie von Zauberhand, hier, du bist jetzt kein Elantra mehr.
Ja, genau.
Und dadurch glaubt er dann oder ist dann sozusagen fest in diesem Mindset drin, dass er sagt, okay, jetzt kann ich wieder fest dran glauben und jetzt bin ich wieder bereit, diese deretische Kapelle zu übernehmen und jetzt bin ich auch wieder mit voller Entschlossenheit dabei, dieses Land dem Schudere zu untertan zu machen.
Aber aufsehenerregend heißt ja irgendwie nach außen für andere.
Ja.
Und stell dir mal vor, der Gjorn Kjartan kommt wieder, war ein Elantrian, ist keiner mehr. Nur im Glauben an Jadet hat es geschafft, dann da hat Dilaf gar nicht mehr zu melden. Wenn der da kommt, dann ist das alles wieder seins. So vielleicht von der Idee.
Vielleicht. Ich kann dir schon folgen auf jeden Fall.
Also quasi von Jadet geküsst.
Ja.
Das ist schon nah, also noch näher Richtung Ebene mit dem Würn, weißt du?
Ja, so. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wohin das führt, weil momentan kann ich über den Plan natürlich auch nur spekulieren und ich sehe noch nicht so, also nichts von dem, was wir zusammengearbeitet haben, überzeugt mich so richtig.
Überhaupt nicht.
Vielleicht. ich glaube, dass da ein bisschen was Schlaueres kommt, als das, was wir uns gerade gedacht haben.
Er wird auf jeden Fall erstmal Verbündeter von Raoden.
Meinst du?
Ja, na klar.
Ich denke schon. Ich dachte eher daran, dass das vielleicht noch so ein Hindern, weil jetzt sieht es ja wiederum bei Raoden, da können wir vielleicht gleich zu kommen, sieht es ja bei Raoden dann auch eher wieder so aus, als würden jetzt langsam die Leute von Schaor sich ihm anschließen, so peu à peu, das hat jetzt einer zumindest gemacht, ne? Mhm. Und dass vielleicht Raten jetzt wieder so ein Dorn in dieser Entwicklung ist und vielleicht dann doch wieder es schafft, die anderen Leute gegen Raoden aufzubringen oder zu vereinen irgendwie.
Ich fand's, na gut, wir lassen das mal, keine Ahnung, dafür wissen wir einfach zu wenig. Ja. Was ich interessant fand, war, dass diese Geschichten über die Ausbildung dieser ganzen Atheten und dieser deretischen Priester, die ist ja immer mit irgendwie, ich nenne jetzt mal Kampfsport oder Verteidigung oder so ein Assassinenkram irgendwie in Verbindung gebracht worden und dass wir das jetzt erlebt haben. Dass dieser Raten, der da einfach nur rumstolziert und auch schon ziemlich, also jetzt irgendwie am Ende war, aus dem Nichts seine Moves rausholt und die Barbaren da zusammenfaltet. Also es hat ihm ja gar keine Mühe gemacht. Also der muss ja dieses Muskelgedächtnis oder er ist ja jetzt nicht zum Kampfsport gegangen in der Zeit, in der er jetzt hier war oder hat trainiert oder wir haben so gemerkt, okay, ja, er kommt jetzt vom Training oder was auch immer. Ja. Das hat er einfach gemacht.
Frisch aus der Dusche nach einer Session.
Ja, na, irgend sowas. So haben wir ja nicht. Also es ist ja nicht wie bei die Frauen in dem Fechtkurs, dass die da irgendwie trainieren und besser werden. Mhm. Das hat er einfach so gemacht.
Ja, es ist so drin, ne?
Es ist so drin.
Ja. Ja, zeigt auch zeigt natürlich, was für ein krasser Kämpfer das erstmal ist. Und man hat auch das Gefühl, dass er auch keine Schramme davongetragen hat, die ja potenziell, wenn er wirklich Elantria wäre, gehen wir mal kurz davon aus, wiederum sehr schmerzhaft wäre und für immer auch dann bleibt. Ich habe tatsächlich irgendwann mal gedacht, wie wäre das denn eigentlich, wenn Raoden gegen Raten mal antreten würde in so einem Kampf oder sowas?
Also, ach so.
Das klingt jetzt sehr nach Kind. Ey, stell dir mal vor, mit Batman gegen Superman kämpfen.
Ja, genau.
Aber es scheint nicht auf eine körperliche Auseinandersetzung hinauszulaufen, ne? Weil es wird ja auch gesagt, dass Raoden kein Kämpfer ist.
Der kloppt sich nicht.
Der kloppt sich nicht. Was ich lustigerweise gedacht hätte, weil ich ja zu Beginn dieses Prinz Arthas-Bild irgendwie oder so, keine Ahnung, Luke Skywalker-Bild von ihm hatte irgendwie, so, ne, so ein strahlender Held, der auch im Kampf ausgebildet ist und so weiter und so fort. Aber es wird ja ganz klar gesagt, dass er im Kampf zusammen mit Galadon eher die anderen Kämpfer von Saolin behindern würde. Deswegen wird er gar nicht erst mit eingeschlossen in diese Kampfformation.
Ich habe das so verstanden, dass Raoden eher so vielleicht ein mittelmäßiger Soldat wäre, aber ein überdurchschnittlich guter Lord. Weil die Lords, die kämpfen ja alle nicht.
Ja, ist wahrscheinlich eine gute Lesweise, auch dahingehend, dass ja im Kampf stirbst du vielleicht nicht und du wirst vielleicht ein paar Leute von Shao töten, aber du wirst Verletzungen wegnehmen und das macht dich wahnsinniger und deswegen, wir können dich eher gebrauchen, wenn du so gesund wie möglich bist.
Ja, genau.
Ja, so, ja, genau. Ja, aber darauf läuft es ja, genau, also auf so eine körperliche Auseinandersetzung scheint es ja nicht hinauszulaufen. Aber für mich wurde Khaten hier grundsätzlich schon als jemand etabliert, der jetzt auch physisch eine echte Gefahr für die anderen Leute in dieser Stadt darstellt. Egal, gegen wen sich das dann richten mag. Das wissen wir noch nicht, gegen wen er sich dann stellen wird. Aber für mich klingt das, für mich hat das so eine Wirkung wie, das ist jetzt so die Einführung von Khaten in Elantris. Und, aber in dem Sinne von, das wird auch gefährlich, so für irgendwie.
Für die anderen.
Für die anderen. Für
I am the danger.
Immer. Richtig, ja. Genau, ja.
Ich fand es irgendwie, ich meine, wir diesen Kampf erleben wir ja nicht aus Sicht von Khaten, sondern aus Sicht von Raoden, der da irgendwie mit Galadon das beobachtet und da irgendwie hineilt, um ihm da zu unterstützen. Aber ehe die da sind, ist das Thema vorbei. Und Raoden reagiert ja nicht mit Erstaunen darauf. Sagt, Menschenskinder, den können wir aber gut gebrauchen für irgendwas, sondern der geht ja dann in Richtung, oh scheiße, schon wieder verletzt der Elantria.
Ja, ja, klar. Weil er ja, genau, also weil er die Hoffnung hatte, diese anderen Elantria zu bekehren irgendwie, sodass sie ihre menschliche Seite wieder entdecken, was ja dann später auch mit dieser ersten Person zu funktionieren scheint, zumindest wird es so angedeutet.
Ja,
so ein bisschen, ne?
Also mein Punkt ist, dass die Auseinandersetzung nicht dazu führt, dass er sich eher Khaten zuwendet als den Kämpfer, sondern eher den Opfern zuwendet, den verletzten Elantrian, egal ob das jetzt Schar aus Barbaren sind oder irgendwem anders. Mhm. Also Raoden ist da gerade ganz woanders. Im Grunde ist das jetzt egal, ob jetzt Khaten da sitzt und betet oder nicht, sondern es gibt halt wieder verletzte Elantrian.
Ja, 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 das stimmt. Ja. Und er kümmert sich ja auch, das ist ja dann in demselben Kapitel, er kümmert sich dann auch gar nicht mehr um Khaten erstmal, sondern es geht ja dann eher darum, okay, wir haben noch andere Sorgen, Schaor, und wir müssen uns darum kümmern, dass wir an der Front erstmal vorankommen. Wir können ja mal mit Raoden generell weitermachen. Es geht noch gar nicht mit dieser Passage los, sondern es geht ja erstmal um diesen Angriff. Beziehungsweise eigentlich sind wir vorher noch in der Bibliothek. Raoden ist weiterhin am Lesen und versucht mehr über das Arondor und so weiter rauszufinden, ne, wie das alles funktioniert. Und ich fand das eine ganz interessante Erklärung oder auch Verbildlichung von dessen, was das Dor ist, was wir hier erfahren. Nämlich, dass das Dor an einem Ort existiert, was von einem unheimlichen Druck geprägt ist. Dieses Dor scheint irgendwie so einen Willen zu haben, aus diesem Ort auszubrechen. Ist wie so eine Art Kräftereservoir, wird das genannt hier. Und im Prinzip können wir uns das so vorstellen, dass die Risse, die man in der Luft macht, wenn man diese Symbole zeichnet, dass das dazu führt, dass, wenn man das richtig macht, aus diesem gepressten Raum das Dor oder Teile des Dor rausgepresst werden sozusagen. Und wenn man das in einer bestimmten Form macht, hat das einen bestimmten Effekt. Zum Beispiel Teleportation, Wundenheilung und so weiter. Ne?
Ich habe mir das vorgestellt wie so einen großen Wassertank. Wenn du so einen großen Wassertank hast, der voll ist und unten machst du quasi einen Wasserhahn auf, dann drückst du das automatisch raus.
Genau.
Ja. Nur, dass das dieses A und Dor, diese Magie dahinter nicht wie flüssig ist und sich irgendwie anpasst an die, an die Öffnung, die du hast, sondern du musst die richtige Öffnung haben, damit du den richtigen Teil von Arondor, also dem, was in diesem Tank ist, rauskriegst.
Genau. Wenn du es falsch machst, ist es wie ein Viereck, das versucht, sich durch ein rundes Loch zu pressen. So wurde das hier gezeigt.
Ja, genau.
Finde ich ein ganz interessantes Bild irgendwie, dass dieses Dor auch so, wie fast schon so eine Art Persönlichkeit dadurch erhält. Ne? Also als ob das so eine Art wesenhafte Substanz irgendwie ist, die irgendwie die ja etwas will, die raus will irgendwie, die rausgepresst werden möchte, die nicht passiv ist, ne, die so eine Art eigenen Willen irgendwie auch noch hat oder so. Das fand ich zumindest ganz
spannend. Ja, und vor allem ist es auch nicht irgendwas, wo jeder hinkommen kann und davon schöpfen kann, sondern das muss schon irgendwie mit Bedacht gemacht werden, damit das dann irgendwie passiert. Ja. Entweder, also im besten Fall passiert dann halt einfach gar nichts, so wie jetzt zum Beispiel scheinbar, oder es passiert das Schlimmste und zwar vielleicht das Gegenteil von dem, was man eigentlich machen möchte.
Ja, genau. Stimmt, richtig, ja. Was ja auch immer noch eine Theorie ist, dass genau das mit der ganzen Stadt passiert ist, auf irgendeine Art und Weise. Ne? Mhm. Genau. Und davon abgesehen haben wir in dieser Passage auch noch den Fakt, dass Raodens Seon Ien in die Bibliothek gefolgt ist. Was auch ganz interessant ist, weil wir davon ausgehen konnten bis zu diesem Zeitpunkt, dass diese Seonen, wenn sie von der Shaot erhascht wurden, dass sie dann im Prinzip auch sowas wie eigentlich keine Persönlichkeit mehr haben und eigentlich wirr ohne Ziel in der Luft herumschwirren. Aber irgendwie scheint es dann noch eine Verbindung von Ien zu Raoden zu geben. Ne?
Ja.
Wird dann auch sehr unmenschlich weggeschlossen von Galadon in die Dunkelheit. Mhm. Also der macht ja einfach die Bibliothek zu und das Seon verbleibt dann dort. Aber irgendwie scheint es da noch so ein Rest an Bewusstsein auch in diesem Seon zu geben.
Das ist ja so ähnlich wie diese Verwandlung zum Elantrian. Weil wir haben ja das letzte Mal rausgefunden, die befinden sich so auf halber Strecke zur Göttlichkeit und sind da irgendwie so mittendrin gefangen. Und wir wissen ja auch, dass diese Seonen innen drinne im Kern ein Aeon haben. Ja. Und vielleicht ist da ja, also irgendwie so ein Rest, so ein bisschen ist ja da, aber so ganz auch nicht. Es sind so wie so halbe Seons, die dann irgendwie so da einfach noch existieren, so wie die Elantria einfach noch existieren. Die gibt es ja alle noch, aber auch nicht so richtig.
Ja, ich bin gespannt, ob wir das im Verlauf der Geschichte noch mit weiteren Seonen dort erleben. Oder ob das jetzt nur quasi so ein Zufall ist, dass Raoden halt einer derjenigen ist, die so einen Seon haben. Wobei es ja mehrere Personen gibt in dieser Geschichte, die einen Seon haben. Ne? Also es gibt ja Sarene und wir erfahren ja dann später auch noch, dass Royal auch eins hat. Ne?
Ja, aber die sind keine Elantria, ne?
Das sind keine Elantria, genau, richtig, ja. Aber dass wir jemanden, also das scheint ja jetzt nicht so zu sein, dass jeder ein Seon hat, aber dass wir noch jemand anderen vielleicht haben, der auch ein Seon hatte und dann vielleicht in Berührung mit seinem Ursprünglichen kommt. Und dann sehen wir vielleicht, ob das jetzt nur bei Raoden so ist, weil er der Auserwählte ist oder was weiß ich, oder ob das auch bei anderen so ist.
Noch andere Seonen in der Stadt unterwegs.
Genau,
aber es ist doch nur Ian, der da irgendwie immer wieder den Weg zu Raoden findet. Das war ja schon, als sie da diese Kapelle aufgebaut haben. Der schwirrte da irgendwie so rum und es ist die Galadon ja aufgefallen, dass dieses Ding irgendwie immer in seiner Nähe ist.
Genau, und genau deswegen ist das ja so auffällig, weil die anderen Seonen sich anders verhalten. Weil die anderen Seonen quasi nur wirr in der Gegend herumschwirren, ohne irgendein Ziel zu haben.
Ach so, ja.
Bei Ian ist es jetzt das erste Mal, dass uns auffällt, okay, das kann bei Seon noch anders sein, da kann noch mehr dahinter stecken, als einfach nur dieses bloße Existieren. Also, das sehen wir ja auch noch nicht, aber es ist ja zumindest ein Hinweis darauf, dass Ian ihm folgt immer noch.
Ne? Ja, ja. Also, spätestens jetzt, weil er ist ja jetzt in dieser Bibliothek und dieses
Sehr weit draußen.
Ja, und vor allem versteckt in irgendeinem Keller irgendwo und dann hängt das Seon da auch mit rum. Das verirrt sich ja nicht einfach irgendwie da so hin.
Ganz genau, richtig, ja. Genau, und dann haben wir in diesem Kapitel, in diesem ersten reinen Raoden-Kapitel, Kapitel 28, nee, es ist gar nicht das reine Raoden-Kapitel, das ist dieses Mischkapitel mit Raoden und Sarene, haben wir noch so eine Besprechung, wie mit Shaor umgegangen werden soll, bei der ja anscheinend diese Essenslieferung angreifen möchte.
Die, das wissen wir jetzt mittlerweile.
Oder genau.
Sie, das Mädchen mit den
Gold. Genau, sie, richtig. Ja, stimmt, ich bin immer noch
mit der goldlockigen Perücke.
Richtig, ja, die Tochter von Teri, genau. Und die Leute von ihm immer den gleichen Weg zu gehen scheinen und deswegen muss ihm eine Falle gestellt werden auf einem dieser Wege. Anders ist dem nicht beizukommen, weil die zahlenmäßig überlegener sind und wohl auch wilder und aggressiver werden. Genau.
Und, ja, und Raodens Männer, die fallen. Die
absolut.
Können nicht mehr. Können also ich glaube, das letzte Mal war ja auch schon so, dass Saolin, sein Leibwächter, da irgendwie eine Wunde hatte am Arm. Und konnte sich da jetzt gerade noch so mit Mühe irgendwie noch retten. Und das wird ja jetzt im Grunde sein letzter Kampf.
Genau, es ist, er kämpft ja auch mit dem linken Arm ab dann. Und er ist immer noch ein besserer Kämpfer als der Rest wohl, wird auch von Raoden bemerkt. Und genau, dann ist es sein letzter Kampf, er stirbt und das erfahren wir alles aus der Sicht von Sarene, muss man dann schon sagen. Ne? Also dieser Kampf oder diese alles, was sich dann auf dem Marktplatz zuträgt, erfahren wir aus ihrer Sicht. Und es gibt da auch noch mal so das, was wir vorher schon hatten, ne, dieses Wechselspiel zwischen, es gibt so eine gewisse Zuneigung zu Raoden, also das ist so eine Passage, wo sie auch merkt, dass er angespannt ist die ganze Zeit und gleichzeitig eben diese Skepsis, weil sie weiß, dass sie angelogen wird. Dann gibt es einen Angriff, den Tod Saolins und dann sagt Sarene, du mein Freund, das war's, spinnst du? Weil sie das vielleicht auch, beziehungsweise weil sie merkt, dass Raoden dass die Vorräte nicht an alle Elantrier verteilt hat.
Sie interpretiert den Angriff ganz anders, als wir das durch Raodens Augen bemerkt haben. Weil wir kennen die Gefahr durch Chaos Barbaren und was da so los ist. Und wir wissen ja auch, was das eigentliche Ansinnen von Raoden ist. Und zwar irgendwie alle friedlich zusammenzukriegen und das irgendwie gesetzt und mit Struktur alles ablaufen zu lassen. Das weiß aber Sarene nicht. Und aus ihrer Sicht erleben wir das. Und sie interpretiert das, dass im Grunde die Aggressoren ja eigentlich Raoden und die Konsorten sind. Und Chaos Barbaren sind ja nicht für sie Chaos Barbaren. Das sind ja einfach hilfsbedürftige Elantrier, in Klammern wie alle anderen auch, aber denen gibt er nichts. Das heißt, die müssen irgendwie, es gibt sowas wie, ja, das sind wir und das sind die, wir sind besser, die sind anders, und das bestätigt sie im Grunde in ihrer Haltung Raoden gegenüber, was wir ja im Kapitel 26 dann schon hatten.
Genau, und im Gegensatz zu Raoden, der ja mit diesen ganzen Essensvorräten, die hier angesammelt werden, auch ein Problem durchaus hat, weil er glaubt, okay, die Leute müssen ihren Hunger irgendwie loswerden oder unterdrücken durch Arbeit, durch Beschäftigung, durch im Prinzip ein erfülltes Leben abseits dessen, interpretiert Sarene ja das Stillen von Hunger als das absolut Richtige. So, und da liegt ja so der große Konfliktpunkt eigentlich zwischen den beiden gedanklich, ne? So, dass im Prinzip das Wegnehmen von Essen, was ultimativ Schlechtes ist, im Sinne der Elantrier im Prinzip. Und deswegen kann sie gar nicht, könnte sie das wahrscheinlich aus dieser Sicht, auch weil sie wahrscheinlich nicht genug Zeit dort verbracht hat und auch über diese ganzen Verhältnisse und so weiter nicht groß im Bilde ist, kann sie gar keine Sichtweise oder kann sie die Sichtweise von Raoden gar nicht einnehmen, dass er ja, dass dort in Elantris auch was anderes entstehen könnte, als einfach nur der blinde, ich nenne es mal den blinden Konsum von Essen, und was ja niemals diese Leere stopfen wird, sozusagen.
Aber stell dir mal vor, ich meine, aus Sarenes Sicht, ja, wenn du da irgendwie, wenn du diese Leute siehst, diese abgemagerten, furchterregend aussehenden Elantrier, nur am Leiden, ist natürlich zu sagen, ja klar, kriegt ihr Essen. Ja, also ihr braucht natürlich Essen, weil jeder Mensch braucht Essen und jeder weiß, wie es ist, wenn man Hunger hat. Aber stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und sagt, nee, pass mal auf, das ist so nicht. Das Essen ist schlimm, aber wir müssen andere Wege finden, weil der Hunger nie aufhört. Und ich glaube auch, das wäre, wenn Raoden ihr das erklären würde, wäre einfach nicht nachzuverziehen. Das könnte sie nicht, weil, hey, wieso denn? Guckt euch doch mal an, ihr müsst doch was essen. Und zu sagen, nee, das machen wir nicht, weil wir sterben nicht. Und überlegt mal, wie lange das bei Raoden gedauert hat, dieses Konzept zu verstehen. Dieser Schmerz am Zeh, der hört jetzt nicht auf. Ganz im Gegenteil, da kommen jetzt noch andere Sachen dazu, die überlagern sich und die bleiben alle. Auch der Hunger bleibt. Das ist für Sarene nicht zu verstehen, weil Schmerz ist vergänglich. Das heilt irgendwann, das geht irgendwann vorbei. Der Hunger wird irgendwann gesättigt und dann ist er auch vorbei. Und dann gibt es wieder diesen aus menschlicher Sicht Normalzustand, ja, wo, sagen wir mal, die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Und dann kann man das tun, was dazu führt, dass man im Grunde seine Grundbedürfnisse erfüllt. Ne? Das war ja dann auch Raodens Sicht, zu sagen, na gut, was macht ihr denn draußen? Ihr macht doch alles nur am Ende des Tages, um Essen zu haben. Ja, so, und das brauchen wir nicht. Und das ist ja das ganze Gegenteil von dem, was mit diesem Mindset, da sind wir wieder, mit dieser Haltung, mit der Sarene da in diese Stadt reinkommt.
Genau, das ist im Prinzip die genau umgekehrte Logik zu dem, wie die Welt außerhalb von Elantris funktioniert.
Absolut. Ja.
Das sehen wir ja auch an den Handlungen oder an den Problemstellungen, die wir außerhalb von Elantris haben, dass den Leuten so viel weggenommen wird, die normalen Bauern haben so gut wie nichts, ne? Die werden quasi enteignet. Und es ist ja auch Sarenes Vorschlag, dass den Bauern mehr abgegeben wird, sodass sie ein eigenes Leben aufbauen können, selber was anbauen können und so weiter, dass sie mehr Freiheiten einfach bekommen. Und die Logik in Elantris ist ja, nein, weniger Freiheiten eigentlich, sodass daraus dann so eine Art menschliches Bewusstsein wiederum erscheinen kann oder ersteigen kann, was nicht an diesen reinen, an das reine Stillen von Hunger gekoppelt ist, ja.
Genau. Ja, ich weiß nicht, ob weniger Freiheiten ist, aber die Aktivitäten, die dort stattfinden, sind andere, die haben anderen Wert. Da geht es, in Elantris geht es ja darum, für sich sinnhafte Sachen zu tun, die einen Wert haben, weil sie für einen selbst einen Wert haben und nicht, weil sie für etwas dienen. Ja, also vielleicht klar, wir machen hier das Dach und so weiter, damit wir es irgendwie schön haben, aber letztendlich unterm Strich machen die das, damit die irgendwie eine sinnvolle Beschäftigung haben. Und Beschäftigung ist auch ein doofes Wort dafür, weil das wertet das so ab. Das ist so eine sinnvolle oder eine sinnstiftende Tätigkeit, ja, die aus sich selbst heraus nur für den Sinn gut ist. Ja, ob das jetzt, meine, der Typ, der hat die ganzen Straßen gefegt, ja, und hat da alles sauber gemacht. Und das würde der wahrscheinlich auch die ganze Zeit noch machen. Da würde jeder andere denken, ey, Freunde, nee, das machen wir nicht. Viel zu viel. So, ist sehr anstrengend. Und für wen mache ich denn das überhaupt? Und draußen ist genau das Gegenteil. Draußen sind alle irgendwie, die Bauern ackern für die Lords. Ja, da war ja auch die große Idee, dass Sarene dann von Sarene sagen, ja, gebt doch denen was ab. Offensichtlich nicht. Und die Bauern sind auch auf der Flucht in diese unbekannten Städte drumherum, ja, um da irgendwie dem zu entkommen. Und die Lords, die haben nur Angst. Die Chefin nur, um da für irgendwas, für ihren Status, für ihren Stand, für ihre Connection oder für das nächste Geschäft. Aber auch dieses Geschäft ist nicht für die nicht sinnstiftend, weil das für sie schön ist, sondern weil das Geschäft bedeutet, jetzt nehmen wir die beiden großen Lords, der eine dem anderen vorhalten kann, ich bin besser als du. Mhm. Ja,
absolut.
So. Es hat immer irgendein Ziel für irgendwas.
Ja, und das lustigerweise sowohl bei den Figuren, mit denen wir irgendwie sympathisieren können, als auch mit denen wir nicht sympathisieren können. Also es gibt ja dann später diesen Ball und da ist ja auch, finde ich es auch ganz spannend, wie das Anwesen von Royal so beschrieben wird. Ne? Also das geht über mehrere Seiten, immer mal wieder ist die Rede davon, dass es sehr weiträumig ist, es gibt prachtvolle Gartenanlagen, heckengesäumte Wege, einen hölzernen Tanzpavillon, kunstvolle Statuen, Teiche, über die Brücken gespannt sind, Fackeln, Laternen, Kerzen, Frühjahrsblumen, toll. Ne?
Toll.
Also selbst bei so einer Figur, die wir eigentlich so als jemanden sehen, der Sarenes Anliegen dort draußen unterstützt, sehen wir das. Ne? Also das ist die ganze Welt dort draußen ist davon durchzogen im Prinzip, von diesem ich brauche noch mehr als alle anderen.
Ja. Und auch dieses Fest, wir nehmen es mal nochmal als Beispiel, vielleicht um das nochmal irgendwie anders zu verdeutlichen, ist ja nicht ein Fest, um zu sagen, ich mag die Menschen hier und ich liebe es, Zeit mit den Menschen zu verbringen, weil die mir so nahe sind, sowas wie zum Beispiel die Abendessen bei Onkel Keen, ja, sondern das ist ja ein Fest, um zu zeigen, was weiß ich, was ich hier für ein prachtvolles Anwesen habe, damit man connecten kann, damit man netzwerken kann, damit man hier der König da seine Aufwartung machen kann. Also irgendwie, es hat alles ist ein Job.
Ja, genau, richtig, ja. Und in Elantris ist es dann so, dass man im Prinzip sich dem verweigern muss, diesem, nur auf einer viel, viel niedrigeren Ebene, nämlich einfach nur des Essens, ne, davon muss man sich verweigern, um im Prinzip seine Menschlichkeit sich zu erhalten. Es gibt ja dieses Zitat, was Raoden dann gesagt hat, er sieht nämlich in der Ankunft von Sarene und in den Essenslieferungen auch was Positives, nämlich dass ja dadurch viel, viel mehr Menschen dann im Nachhinein zu ihm wieder nach Neu-Elantris kommen. Also wenn die Essenslieferungen aufhören, dass dann mehr Menschen kommen. Und er sagt dann, sie, also Sarene, hatte den Menschen bewiesen, dass es nicht ausreiche, sich einfach die Mägen vollzuschlagen. Egal wie sehr der Hunger schmerzte. Wohlbefinden war mehr als nur das Fehlen von Unbehagen. Als sie zu ihm zurückkehrten, arbeiteten sie nicht mehr um des Essens willen, sie arbeiteten, weil sie Angst vor dem hatten, was sonst aus ihnen werden würde. Mhm. Also die Angst vor dem eigenen Tier, so ein bisschen, was da drin steckt, ne? Vor dem eigenen Tier, von dem eigenen Ausmergeln, von dem Verlust eines Ichs im Endeffekt.
Das
Subjektstatus, wenn man so
will. Ich fand den Satz, den habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber dieser Satz, Wohlbefinden ist mehr als das Vermeiden von Unbehagen.
Als das Fehlen von Unbehagen.
Das Fehlen von Unbehagen. Das würde ja bedeuten, also wenn das jetzt der gegenteilige, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Wohlbefinden ist, dass wir haben kein Unbehagen. Mhm. Ja, so, das würde ja bedeuten, wir sind ständig, es gibt so eine Nulllinie. Ja, das ist der nennen wir das das Level von Wohlbefinden. Mhm. Und wir rutschen ständig in diesen Minusbereich drunter. Mhm. Und unsere Aufgabe als Mensch ist es dann, immer wieder in diese Nulllinie zu kommen, aber nicht darüber hinaus. Mhm. Wir arbeiten im Grunde gegen, wie bei Sims. Kennst du Sims, dieses Spiel?
Ja.
Die haben ja dann auch, die müssen irgendwie pinkeln, essen und lesen oder was auch immer. Und du arbeitest ständig dagegen, dass diese Balken im grünen Bereich sind.
Ja.
Ja? Das ist so immer so ein gegen das Unbehagen arbeiten. Mhm. Aber eigentlich geht es ja in den Landriss darum, nicht dieses Unbehagen, das ist im Grunde egal. Es geht ja darum, was passiert denn drüber, im Plusbereich, ja, über der Nulllinie. Wo bewegen wir uns denn da? Da geht es um das Eigentliche. Was macht uns denn aus? Was hast du denn für, Was hast du denn für Interessen? Was hast du für Leidenschaften? Woran erfreust du dich, ohne dass es einen für irgendeinen Mehrwert gilt? Ja? So. Zeichnest du, ohne jetzt die Bilder zu veröffentlichen? Schreibst du Gedichte, ohne sie jemandem vorzulesen? Ja. So ein Kram.
Ja, genau, richtig. Also auch so ein bisschen, das ist ja das, was dann später noch ein Thema wird, um das Verstehen oder um das Erlangen von Wissen, um auch so das Freude daraus ziehen, aus Wissen und aus der Art und Weise, dass man mit dieser Welt etwas anfangen kann, etwas erschaffen kann auch da drin. Ne? Mhm. Das wird ja dann später wichtig, wenn also es gibt ja dann diesen Besuch von Raoden, Galadon und Karathas, glaube ich, noch dabei und noch irgendwer bei Shaor. Und da marschieren die ja einfach so rein.
Ist nur Galadon und Raoden.
Mhm. Sicher? Mhm. Ich habe mir hier Karathar noch mit aufgeschrieben.
Ist auch egal.
Karathar und Dasche noch. Genau, also zu viert gehen die da rein, ist auch egal. Die gehen da zu viert hin und haben diese Körner dabei. Mhm. Und werden ja dann erstmal so unglaublich beäugt. Ihnen wird der Fluchtweg abgeschnitten und so, ne? Und Shaor schreit dann, tötet sie, bringt mir Essen und so weiter und so fort, ne? Und sie lassen dann diese Körner einfach fallen und die konzentrieren sich ja alle nur darauf, ne? Weil, also auf die Körner, weil sie ja in dieser unmenschlichen Form sozusagen sind, wenn man so will, ne? Also rein konsumieren, essen wollen und so weiter. Das führt dann dazu, dass die ohne Probleme weggehen können. Mhm. Aber dann stellen sie fest, ja, wir können das ja gar nicht zubereiten. Und dann kommt ja dadurch dieser eine Typ dann erst mit den Körnern dorthin, kann erst gar nicht sprechen, er ist erst ein halbes Jahr da, also er sollte es noch können, stellt Raoden fest. Und er fragt dann, oder er sagt dann, kochen. Und das ist klar, dass das eine Frage ist im Sinne von, kannst du mir das kochen? Ne? Mhm. Und Raoden sagt ja dann zu ihm, nee, mach selbst. Verstehe, wie das funktioniert. Verstehe, wie diese beiden Elemente in dieser Welt miteinander interagieren können, damit du dann was zu essen bekommst, sozusagen.
Genau.
Ne? So, ja. Verständnis über diese Welt erlangen im Prinzip, über die physikalische Welt im Prinzip. So.
Ja, und auch in Richtung, ich kann für mich sorgen, ja, ich schaffe etwas aus etwas anderem. Also irgendwie in einen, was weiß ich, metaphysischen Zustand zu kommen, ja, zu sagen, okay, ich habe hier eigentlich nur diese Körner, aber daraus kann ich
absolut
was machen. Und vielleicht geht es auch nicht darum, dass ich dann das esse, weil mir geht es ja dann hinterher genauso schlecht wie vorher, weil selbst wenn ich das koche und esse, ist es ja egal, sondern es ist die Erfahrung, okay, es gibt mehr als das, was ich in meinen Händen halten kann, sondern es gibt etwas Größeres.
Ja, es geht darum, was zu erschaffen. Und das ist eigentlich ganz gut, dass du diese Parallele aufgemacht hast zwischen, man kann auch Gedichte schreiben und Bilder malen und so weiter, ohne sie jemand anderem zu zeigen. Einfach nur aus Farben, die hergestellt wurden oder einem Bleistift meinetwegen, etwas zu erschaffen, was vielleicht gar nicht, oder aus etwas, wozu das vielleicht gar nicht, na doch, es ist dafür gedacht. Also Farbe ist schon dafür gedacht, dass man malt, aber aus im Prinzip erstmal nur einer Substanz, die man in der Welt vorfindet oder die hergestellt wurde, etwas zu schaffen, was man selbst gemacht hat, sozusagen.
Aus sich selbst
heraus. Aus sich selbst heraus, genau. Ja, darum
geht's. Und vielleicht auch und das war der andere Punkt, den Raoden noch machen wollte, es geht ja nicht darum, dass jeder für sich jetzt hier irgendwie schachert und arbeitet, sondern es geht ja auch für die Gemeinschaft, für das höhere Gut, für das größere Gut. Es geht nicht, klar kommt es aus mir raus und ich habe auch Freude an Sachen, die auch für andere da sind, weil wir leben in einer Gemeinschaft und es geht um dieses Erfahren, dass nicht die Menschen irgendeine Funktion haben müssen, weil ich mit dem connected bin, habe ich, Vorteile meine Stoffe billiger oder irgend so ein Kram, sondern wir leben hier zusammen.
Ja, genau.
Fertig.
Ja. Genau. Und müssen das irgendwie hinkriegen und müssen aber nicht nur einfach vor uns hinvegetieren, sondern ein glückliches und erfülltes Leben irgendwie für jeden ermöglichen. Und das wird genau durch diesen, wir verstehen etwas über diese Welt und erschaffen wieder etwas. Wir machen diese Welt, wir gestalten diese Welt irgendwie nach unseren Vorstellungen.
Genau. Und daran hält Raoden fest.
Ja.
Das ist im Grunde, sieht er das Ziel ja schon. Und selbst wenn es nicht in seiner Legislaturperiode ist, sondern irgendwann später stattfinden sollte, weil auch er ist irgendwie offensichtlich vergänglich, ist das trotzdem das große Ding. Und es geht ja nur darum, dass das Leute verstehen. Und seine Aufgabe ist es, den Leuten das verständlich zu machen.
Ja.
Und wenn es nur, was weiß ich, 20 Leute verstanden haben, um was es hier geht, dann multiplizieren die das weiter mit den anderen und können anderen die Erfahrung zugänglich machen.
Ja, absolut. Und im Prinzip hat man ja jetzt auch durch diesen Tümpel trotzdem so eine Art Zyklus im Prinzip, den man sich
den
vorstellen
magischen
könnte.
See.
Ja, das ist so lustig, ne? Dass das vorher so der nee, das ist ja das Lustige, das wurde ja vorher als See bezeichnet und jetzt wird das die ganze Zeit Tümpel genannt.
Ist das so?
Ja, das ist so. Das wurde die ganze Zeit Tümpel genannt. Also sowohl in diesem ersten Moment, als Raoden nochmal in der Bibliothek war und darüber nachgedacht hat, über den Tümpel, da ging es so ein bisschen um die über den See, da ging es so ein bisschen um die Frage, ist es rechtens, den Leuten die Erlösung in diesem Tümpel zu
Ist mir gar nicht aufgefallen. Ne?
Also zu verwehren. Und dann geht es nochmal darum, als dieser Soldat Saolin dann dort reingeführt wird und sich auflöst. Das wird die ganze Zeit als Zümpel bezeichnet.
Also dafür, dass das im Grunde die Erlösung für jeden Elantrier unter Schmerzen sein kann und den dann zu Tümpel zu bezeichnen, ja, ist schon, also.
Fand ich auch spannend, aber zieht sich wirklich so durch, also in diesen beiden Passagen. Und genau, das ist ja auch noch so, also genau, ich war bei diesem Lebenszyklus, dass man ja im Prinzip jetzt sich auch vorstellen könnte, okay, die Leute arbeiten dort, haben noch so eine Art erfülltes Leben und wenn es wirklich zu schlimm wird,
ja,
dann kannst
gibt
du
es
auch,
einen Ausweg.
Gibt es einen Ausweg, genau.
Ja. Ja, aber den geht er noch nicht, den nimmt er noch nicht, nee. Er hält sich die Hintertür offen. Weil es gibt ja diese ganzen Saal, wo die ganzen Hoets drinne liegen. Ja. Also die im Grunde die Elantrier, die nicht mehr können.
Genau, richtig, ja. Ja, hast du noch was zu Raoden?
Ich schau gerade. Ja, ich fand, ich musste zweimal lesen, als er über Saolin gebeugt war. Das war nach dem Angriff dieser Barbaren, da wurde ja Saolin im Grunde tödlich verletzt, aber so ein, er konnte ja nicht sterben. Und da hat mich so ein bisschen irritiert, dass er ja offensichtlich über eine ganze Zeit lang dort war. Also er hat ja scheinbar über Stunden bei Saolin gehockt und hat sich im Grunde die Schuld dafür gegeben, dass das so weit gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber das wurde in so wenigen Sätzen abgehandelt, dass ich dachte, also plötzlich ging dann irgendwann dieses Stadttor auf und das war so ein Viertelseite oder so ein bisschen und damit kann ich glaube ich schlecht umgehen, wenn so ein langer Zeitraum in der Erzählzeit, was der Unterschied ist, aber in der Story vergehen Stunden, aber wir lesen das in wenigen Sekunden, das kriege ich, glaube ich, nicht zusammen. Also die Wirkung erzielt es bei mir nicht, weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das muss ich dann mehrfach lesen, weil irgendwie dachte ich, na und? Also das ist jetzt alles relativ zusammengerafft gewesen. Es ging so schnell. Ja.
Mich hat das lustigerweise nicht irritiert. Ich musste nur gerade daran denken, dass Sanderson das für meine Begriffe eigentlich sonst im Buch ziemlich gut macht und mir so das Vergehen von längerer Zeit auch gut nahelegt. Ein gutes Beispiel ist dann später auf dem Ball, weil wir dann das Treffen mit verschiedenen Leuten immer wieder haben und die Gedanken von Sarene dazu hören und sie teilweise auch komplett abschweift in ihre Vergangenheit und so weiter und so fort. Und dadurch bekommt man ja über mehrere Seiten hinweg ein Gefühl dafür, okay, dieser Abend vergeht dann mit einer gewissen Zeit und irgendwann ist es dann soweit, dass König Jahr dann weiterzieht. Ne?
Das habe ich verstanden. Ne? Ja, ja, klar.
In dem Fall ist es dann vielleicht, also mir ist es nicht negativ aufgefallen, aber es,
ich sag mal so, es wäre was anderes gewesen. Es ist natürlich alles irgendwie Meta, die er dann irgendwie zurücklegen muss, was das Schreiben und Seiten angeht. Ja. Wenn Raoden dort sitzt, betrauert Saolin und schweift dann, und dann kriegen wir seine Innenwelt noch mit Gedanken, vielleicht Erinnerungen zurück an irgendwas, dann kommen wir wieder zurück wie Raoden Saolin betrauert, und dann schweift er wieder so ein bisschen ab. Weißt du, was ich meine? Dann ist das so ein bisschen gezogener, und wir haben ein Gefühl von Dauer und Verweilen dort vor dem Tor.
Ja.
Ja. Es ist anders als zu schreiben, er über Stunden, aber es ist was anderes, als wenn steht, über Stunden hinweg betrauert Raoden seinen Leibwächter Saolin oder sowas und dann ging plötzlich das Tor auf. Ich verstehe das schon, aber die Wirkung ist eine andere als wenn man den Text auch in die Länge zieht.
Absolut. Weißt du? Nee, ich weiß, was du meinst. Ich wollte jetzt gerade argumentieren, ja, aber bevor dann quasi sich das Tor öffnet und potenziell Raten reinkommt, ist ja noch dieses ganze Kapitel mit Sarene, wo der Angriff verhindert wird. Aber das ist ja gar nicht so, sondern das Tor öffnet sich ja und offensichtlich passiert während dieser Passage, die du gerade gesagt hast, passiert all das draußen.
Genau, so, ne? Richtig.
Ja, ja, genau.
Das, was wir später über mehrere Kapitel gestreckt haben, ist das bei Raoden, dieses Betrauern in
Viertelseite.
Viertelseite.
Ja, genau. Ja, ich weiß nicht. Also muss ich vielleicht nochmal lesen. Mich hat es in dem Moment nicht gestört. Muss ich mal schauen. Ja.
Nee, mich stört sowas auch nicht, aber ich merke, es irritiert zumindest, weil ich denn das irgendwie diese Zeitsprünge nicht so richtig hinkriege.
Ja, okay. Wollen wir dann zu Sarene kommen vielleicht? Also die Kapitel 29 ja. und dann 32, glaube ich.
Auf 19, jeden Fall.
Genau, 29.
Ja, ja, jetzt geht's los.
Jetzt geht's los, sagt er. Ja, genau, das ist, es geht ja erstmal auch los in der Kutsche, lustigerweise diesmal, ne? Also Sarene und Asche fliehen quasi in der Kutsche vor dem Angriff von Shaor, der gerade stattgefunden hat. Und sie sagt dann ja hier Raoden, ne? dieser böse Typ im
Prinzip. Genau, ne? Das sind ihre Worte.
Sagt dann lustigerweise aber auch den Satz, warum machte es mir etwas aus, herauszufinden, dass ich Recht hatte? Also mit Recht haben meinte sie, okay, dass das so ein Schuft ist, der mich angelogen hat. Ne? Also da ist auch schon wieder dieser Punkt, okay, eigentlich fühlt sie eine Zuneigung zu ihm, ne? Aber will sich das irgendwie nicht so richtig eingestehen. Und wir bekommen dann auch die Info, dass die Soldaten schon auf Elantris zumarschieren, was die ganze Geschichte wieder so ein bisschen beschleunigt. Also sie lugt dann aus der Kutsche raus und sieht, dass dann
total schnell ging auch.
Absolut, ja. Wo ich mich auch, also ich weiß nicht, ob es da dahinter so eine Art Befehlskette gab, dass dann der eine Soldat wie so bei Stille Post irgendwie sagt, ja hier, die Kutsche wurde angegriffen, alarmier mal den König.
Und die Stadtwachen vielleicht.
Die Stadtwachen, genau. Aber die marschieren ja dann auch schon, also da marschiert ja schon diese Armee auf Elantris zu, also auch, ne, strange. Und es wird auch die Befürchtung geäußert, dass gerade durch diesen Angriff die Adelswelt jetzt wieder Abscheu gegenüber den Elantriern empfindet.
Zu Recht.
Zu Recht wahrscheinlich dann auch. Ne?
Also, das ist ja im Prinzip das, worauf Raten die ganze Zeit gewartet hat.
Richtig, eigentlich schon, ja. Genau, jetzt
zu spät.
Genau das ein, ja. Jetzt ist ja aber der Boden dann für Dilaf dann wiederum bereit, ja, könnte man sagen.
Ja, natürlich.
Also könnte man da gucken. Und dann geht's los. Dann geht sie in den Palast und
Sie rast
in den Palast und erzähl du das vielleicht mal ganz kurz, weil ich muss mal wirklich was trinken.
Ja, okay. Also, Sarene checkt sofort in dem Wagen noch, dass jetzt hier irgendwas am zugange ist, ne? Die Soldaten sind nicht umsonst hier, die reiten da jetzt ein, um die Elantria irgendwie niederzumachen. Und sie, so schnell der Wagen sie trägt, geht sie in diesen Palast oder königlichen Palast und hält sich auch gar nicht groß mit irgendwelchen Förmlichkeiten auf, von wegen, ich habe einen Termin und keinen Termin und so weiter. Sie geht direkt zu Yardon und diese Szene, das fand ich ja so gut, weil das ist so ein Payoff von den ganzen Yardon erniedrigt Sarene und hält sie so klein und geh doch in deinen Nähclub und ja, jetzt kommt die Hysterische wieder und so weiter und so fort.
Die Emanze hier unterwegs.
Oh
Gott, wieder,
oh mein Gott. Und Sarene, die ja eigentlich im Hintergrund Yardon retten möchte und sagt, also, du spinnst wohl ein bisschen, also irgendwie krieg mal dein Zeug geschissen, ich versuch dich hier am Leben zu erhalten. Sie macht den rund. Mhm. Also der hat gar keine Chance, irgendwas zu, der versucht es am Anfang, irgendwie was zu erwidern, aber das lässt sie einfach gar nicht kommen. Mhm. Und natürlich hat sie ihn in der Hand, weil sie ihm ja den Handel mit Theod gegeben hat, ne, von wegen unsere Seite, dein Geld. Mhm. Nee, deine Seite, unser Geld, so rum.
Ja, genau.
Was ihm ja letztendlich die Macht irgendwie gerettet hat und das in einer Lautstärke, also im Grunde hat sie den ganzen Palast zusammengeschrien und hat den König persönlich niedergeschrien, dass der sich, also ja, im Grunde sein Gesicht verloren hat.
Absolut, ja. Sie knallt ihre Hände auf seinen Schreibtisch oder was das ist, ne? Also auf diesen Platz. Und es ist auch schön, wie das beschrieben wird, so über diese Passage hinweg. Yardon wich entmutigt zurück. Der König schien in sich zusammenzuschrumpfen. Sein arrogantes Auftreten zerfiel vor ihrer Wut. Yardon ließ sich kraftlos in den Sessel fallen und diesen Antrag, dass der Angriff zurückgezogen wird, den sie dann vorliegen hat schon oder schon vielleicht schon vorbereitet hat, auf jeden Fall ihm entgegenstreckt, unterzeichnet er mit zitternder Hand dann auch noch. Ne? Also der ist völlig, völlig
und
aus.
Und sie gibt den Befehl raus.
Genau,
sie richtig. Sie gibt den Befehl irgendeinem Diener, irgendeiner, was ich, Palastwache und sagt, hier, bewege dich, los, geh und sag denen Bescheid. Also selbst sie, auch da hat sie wie in diesem Verschwörer-Männerkreis hat sie diese Macht sofort übernommen. Gab es gar keine Diskussion.
Genau, richtig, ja. Und im Zuge dessen sagt sie auch übrigens dieses, er würde die ganze Schar hungernder, König Yardon oder seine Truppen, er würde die ganze Schar hungernder, hilfloser Menschen in Elantris abschlachten lassen, er würde Lebensgeist umbringen lassen, alles ihretwegen. Also weil sie angegriffen wurde, nach dem Motto, ne? Also da ist wieder dieses, vorher haben wir die Passage, sie misstraut Raoden oder Lebensgeist, wie sie ihn nennt. Und jetzt ist wieder dieses, ja, aber Lebensgeist darf doch nicht sterben. Das ist ja, das wollen wir nicht. Ja, das ist ganz wichtig, dass der Gute überlebt. Genau. Und wir gehen dann vor die Tore von Elantris.
Mhm.
Sie begreift dort auch übrigens, also sie geht ja dann auf die Mauer hinaus, also dieser Befehl wird übergeben und es wird alles abgeblasen und so weiter, ne? Und sie geht dann auf die Mauer hinauf und sieht dann zwei Leute dort. Einen sehr, also so eine Art Hoet im Prinzip, also jemand, der komplett am Ende ist. Und noch eine andere Person, über die jetzt, glaube ich, gar nicht so viel gesagt wird, auf jeden Fall sie erkennt Raoden, genau, richtig, dieser Wehleidige, und sie erkennt Raoden, der dann über Saolin kniet. Und sie erkennt in dem Moment, dass die Elantrier nichts essen müssen. Das habe ich mir hier notiert. Ich weiß aber nicht mehr, welche Passage das war.
Ja.
Aber sie begreift, dass die Elantrier nicht essen müssen, um sozusagen nicht zu sterben in dem Moment. Ich glaube, das erkennt sie anhand dieses Wehleidigen, der auch schon so abgemagert ist oder so.
Der gestorben wäre, wäre er kein Elantrier gewesen.
Ja, genau, richtig. Ja, so war das, genau. Was ja dann auch wieder die Tür aufmacht zu: Ich verstehe oder beginne zu verstehen, warum Raoden das gemacht hat. Oder Lebensgeist, meinetwegen.
Ja, genau.
So, ne? Also da wird schon so eine Verbindung wieder hergestellt. Und dann auch allein, dass sie natürlich im gleichen Atemzug Raoden beobachtet, wie er Mitleid hat mit seinen verstorbenen Soldaten und so.
Ja, ja.
Schiebt sie schon wieder so ein bisschen in die Nähe.
Na
so,
klar, natürlich, ihm, ne? Also, ja.
Das ist schon wieder klar.
Ich fand die Szene, in der sie gegen Yadon gewettert hat, fand ich so, so befriedigend. Ich fand, es war richtig schön, das zu lesen, weil das so ein, endlich ist das mal auf dem Tisch, da stand so viel zwischen denen und jetzt ist das irgendwie raus und irgendwie ist es auch gut konstruiert, dass sie im Grunde die besseren Argumente hat, dass sie die cleverere, die intelligentere ist als Yadon das war. Ja, das ist ja, also wir wissen ja immer, also von Yadon wissen wir ja immer noch nichts im Grunde, so richtig.
Ja, bis zu Kapitel 32.
Bis zu Kapitel 32 dann. Ja. Aber ich meine, so im Sinne von, wie ist denn der jetzt eigentlich? Ist das jetzt ein intelligenter Typ? Kann der sich irgendwie gut ausdrücken? Kann der gut planen? Oder ist er eher so ein runksiger, was weiß ich? Das wissen wir alles nicht. Aber in dem Fall wissen wir, Sarene ist die Clevere im Raum. Und das finde ich cool.
Absolut, ja. Also mich hat das auch auf eine gewisse Art und Weise befriedigt. Und kam auch sehr unerwartet irgendwie. Also sie war ja schon eine Passage vorher relativ offen zu ihm und er hat sich ihm schon offenbart, dass sie nicht so dieses dümmliche Mädchen ist, für das er sie hält.
Mhm.
Aber dass sie jetzt auch so forsch nochmal auf ihn zugeht und ihm sagt, hier Kollege, pass mal auf, so geht das nicht. Ne?
Und dann auch so schnell noch.
Ja.
Ja, also es ging ja dann auch ratzefatze. Da war sie erst in der Kutsche und dann ist sie schon im königlichen Palast gewesen und dann war sie ja nicht mehr zu stoppen.
Absolut, ja.
Ach, richtig
niedergemacht. Super toll.
Ja, herrlich.
Ja. Was aber auch wieder dann den Effekt hatte, oder das erfahren wir dann im Nachhinein, dass genau dieses Gespräch offensichtlich sehr laut war und von allen gehört wurde und dann wiederum die Position des Königs Yadon bei den anderen Leuten geschwächt hat. Ne?
Ja.
Also das ist ja wieder dieser Zwiespalt, also dass auf der einen Seite Sarene wieder als sehr forsch empfunden wurde, was ja auch wiederum dazu führt, dass auch die Dienstmädchen und alle, denen sie so begegnet, so ein bisschen, ja, fast stramm stehen, so stelle ich mir das mal vor, aber sich abwenden von ihr und so ein bisschen Respekt haben, Angst vor ihr, genau. Und auf der anderen Seite stärkt das ja wieder die Position von zum Beispiel Herzog Telri, der ja immer noch so im Begriff ist, eventuell diesen Königsposten dann irgendwann zu übernehmen.
Was sie ja verhindern wollte.
Richtig, genau. Und jetzt führt genau das dazu, dass klar.
Ja, gut, vielleicht das nicht.
Ja.
Vielleicht führt einfach die Geschehnisse in Kapitel 32 dann dazu, dass er
eventuell
nicht mehr König ist.
Na gut, das wissen wir ja. Also wir wissen ja zumindest, dass er ins Gefängnis gesteckt wurde von Eonde.
Später dann, ja. Das macht ja nicht Sarene selber aus.
Das macht sie
Sarene
selber
hat
aus,
ja nur dazu geführt, dass er nicht als der starke und stabile König in Anführungsstrichen dasteht, als er sich eigentlich so hinstellen möchte.
Ja, genau.
Zeigen möchte.
Es gibt dann später, sind wir ja nochmal in Ki'ins Haus, was ja immer noch so dieser einzige wirklich heimatvolle Ort ist für sie. Und da sagt Ki'in eine Sache: Monarchen können es sich nicht erlauben, öffentlich gemaßregelt zu werden. Es könnte sein, dass wir es nach all dem um einiges schwerer haben werden. Das aber noch in dem Bewusstsein, dass König Yadon weiterhin König ist. Ne? Also so in dem Gedankengang, dass er es jetzt ihn schwerer macht sozusagen. Und es gibt aber da auch schon so einen Hinweis auf Jadons Machtverfall, denn wir erfahren, dass Asche vorher den Soldaten, also als dieser Befehl überbracht werden sollte, dass der Angriff aufhört. Ne?
Auf von Elantris, Sarri. Ja.
Genau, auf Elantris. Da sagt sie, oder da erfahren wir, dass Asche den Soldaten folgen sollte, um sicher zu gehen, dass die Soldaten diesen Befehl auch wirklich ausführen und sich nicht widersetzen. Wo man ja eigentlich bei einem starken König sagen würde, okay, die machen das ganz selbstverständlich, aber Asche muss da aufpassen, ja, machen die das auch wirklich nur, weil König Jadon das jetzt sagt, oder machen
die
das nicht?
Ich habe das anders gelesen. Okay. Ich hab das gelesen als, naja, machen die das wirklich, weil ich den Befehl gegeben habe.
Such mal die Passage schnell raus. Also ich habe mir die hier notiert und muss mal kurz gucken, wo das genau stand. Ja, antwortete das Seon. Sie hatte ihn losgeschickt, also Sarena hatte das Seon losgeschickt. Mhm. Sie hatte ihn losgeschickt, Jadons Wächtern zu folgen für den Fall, dass sie sich entschließen sollten, seine Befehle zu missachten.
Ach doch, seine. Mhm.
Der Hauptmann hat auf der Stelle beim König vorgesprochen, er ist wieder gegangen, als seine Majestät sich weigerte, die Tür zu öffnen. Ja, das ist schon, gehört schon nicht mehr dazu, zu dem, was ich meinte, aber genau.
Okay, es geht um seine Befehle. Ach stimmt, genau. Er hat ja auch was unterschrieben gehabt, es stand ja sein Name drunter.
Ganz genau, so.
Ah ja,
also,
du hast recht, ne?
So dieser, na, ja, vielleicht ist die Macht noch gar nicht so.
Die sind alle
ist
nicht käuflich,
so
ne?
Ja.
Ich meine, im Grunde hatten wir das ja so ein bisschen bei dieser Situation mit Raten und Dilov in der Vergangenheit, als Raten gesagt hat, hier, du bringst mal den Elantria bitte wieder zurück, gib ihm noch einen Brotkorb und so weiter. Ja. Und Dilov hat den ja einfach abgefangen und vorgeführt.
Das ist so ein Paralleler, das ist eine ziemlich gute Parallele eigentlich, ne? Weil wir ja auch diese Zuwendung der anderen Atheten zu Dilov dann hatten und diese Absage an Raten dadurch. Und das ist ja auch etwas, was sich auf dem Ball jetzt zumindest schon andeutet, wenn gesagt wird, okay, die Leute, die sich um Telri scharen, die sind zahlenmäßig schon genauso groß wie die sich um Jadon scharen. Nur dass bei Jadon noch, wird auch gesagt, noch die mächtigeren Herzöge stehen und oder Adligen. So, ne?
Und auch diese Armee ist ja keine Armee, die irgendwie dem, was weiß ich, der Überzeugung nach für Kay und dem König verpflichtet ist, sondern sind einfach Söldner, die sind einfach gekauft. Ja. Und derjenige, der am meisten bietet, der hat die Armee dann.
Genau, richtig. Ja. Und König, also König Jadon hat jetzt wieder Geld, um König zu bleiben, aber das hat er hat ja noch nicht so. Man hat jetzt nicht den Eindruck, dass er jetzt raus ist aus der Nummer irgendwie.
Nee,
so gefühlt, ne?
Also nur
so.
Für diesen Stichtag der neuen Steuerperiode, was auch immer das ist.
Genau.
Zu sagen, okay, jetzt wird hier im Kassensturz gemacht. Ja gut, er ist es noch.
Mhm.
Bis zum nächsten Mal. Mal gucken.
Genau. Wollen wir mal über den Ball kurz
reden?
Also ich habe da lustigerweise gar nicht mehr so wahnsinnig viel, weil ich schon viel vorweggenommen habe. Mhm. Also mit der Beschreibung von Royals Haus und so weiter und so fort. Es gibt ja erstmal so einen Weg dorthin zu dem Ball. Und da weckt Royal sie ja genau aus dieser Lethargie, die sie hat. Also
das finde ich gut.
Ja,
das fand ich so gut. Ich dachte, jetzt kommt die auch in dieses, oh, die Welt ist so schwer.
Ja.
Und die Pflichten, die lasten auf meiner Schulter. Und was soll ich nur machen? Und im Grunde hat der es so schön großväterlich gemacht. Er hat gesagt, naja, pass mal auf, das ist jetzt deine Rolle.
Ja.
Da
genau.
Musst du jetzt einfach durch.
Ja,
ja?
Richtig.
Das ist jetzt dein Job.
Genau, ja.
Und dann war...
Wir verlassen uns alle auf dich.
Wir verlassen uns auf dich und auch wenn es nicht schön ist, das machst du jetzt bitte mal weiter.
Genau.
Och, ja, Gott sei Dank.
Ja.
Endlich hat es mal jemand gesagt.
Und ihre Alarmglocken werden ja dann auch wieder, oder sie wird ja dann auch wieder geschärft, dadurch, dass die beiden ja dann auch offensichtlich Dilov auf, oder erstmal vor dem Haus sehen. Also der ist ja dann, also die Kutsche von Dilov ist ja daneben, neben ihrer Kutsche. Und da wird ja beschrieben als dieser Athet mit einem roten...
Der junge Athet.
Der junge Athet, genau. Der junge Athet mit einem roten Gewand oder so.
Mhm.
Wo ich mir auch nicht sicher war, tragen Atheten generell so rote, lange Gewänder? Oder ist das jetzt nur so, weil er vielleicht befördert wurde? Weil so dieses Gewand wurde da so explizit erwähnt. Das hat mich gewundert. Oder vielleicht war es auch einfach nur, weil Sarene vielleicht noch gar nicht... so
ja
bewusst
viel,
ist, wie die aussehen.
Ich würde gerade sagen, ich glaube,
so.
Die haben ja nicht viel mit dem Direti da irgendwie zu tun.
Ja.
Also Raten, also alles, was mit Dilov zu tun hatte, war ja immer aus Sicht von Raten.
Ja.
Vielleicht und Raten hat ja auch diese rote Uni, also rote Dings gehabt, vielleicht ist das so eine Farbe von denen.
Ja, genau. Ja. Also so können wir es uns vielleicht erklären. Also er ist auf jeden Fall, gehört Dilov ja jetzt oder ist jetzt der Anführer dieser Gruppe. Das wird relativ deutlich, weil ja gesagt wird, ich glaube, wir haben Raten gegen einen Feind eingetauscht, der nicht minder gefährlich ist.
Genau.
Ja.
Und wir hatten auch eine andere Ballszene in der Vergangenheit, da war Raten die Gefahr,
richtig.
War hat dann auch irgendwie dann so dran teilgenommen.
Genau. Und Dilov ist jetzt hier, auf dem Ball gar nicht sonst mehr präsent. Nee. Es ist eher so ein, wir rufen uns den Dilaf mal in Erinnerung wieder, ne? Mhm. Und nehmen das aber auch als Anlass dafür, dass Sarena aus ihrer Lethargie rauskommt. Mhm. Denn sie sagt ja dann auch, okay, gegen den, mit dem müssen wir irgendwie anders umgehen als mit Raten. Und daraufhin sagt er Royal, ja, genau so will ich das haben. Das ist mein Mädchen, sagt er. So ein bisschen abfällig, ne? Ja, also, ja, der cringige alte Opa, der, ja. Ne? Aber wir wissen, was gemeint ist. Und, ne? Und grundsätzlich ist das ja gut.
Ich fand es gut, dabei, dass das gar nicht so lange gedauert hat, dass das jetzt nicht sich über mehrere Kapitel getragen hat, wie sie da irgendwie in sich selbst versinkt. Mhm. Das fand ich gut, dass das mal aufgekommen ist und das ist ja auch nur nachzuvollziehen, ja, mhm. Also dass sie merkt, dass ihre Entscheidungen oder die Sachen, die sie umsetzt, irgendwelche Konsequenzen hat, die sie auch vielleicht einfach nicht absehen kann.
Ja,
und da kann man auch mal zweifeln und dann kann man mal sagen, gut, Feierabend, jetzt müssen wir irgendwie weiter planen, mhm, und gucken, wie es weitergeht.
Genau.
Finde ich gut.
Ja, absolut. Und genau, dann sind wir auf dem Ball. Wir bekommen diese sehr blumigen Umschreibungen des Anwesens erstmal.
Und dieses Techtelmechtel, also nicht Techtelmechtel, aber dieser Schlagabtausch zwischen Lord Royal und diesem anderen Typen.
Ahan heißt er, ist mir eingefallen, ja.
Ahan, ja. Genau, mit diesen Wassermelonen oder Trockenmelonen, ja, ja, oder was auch immer, genau, das war. Ja. Das habe ich jetzt noch nicht so richtig irgendwie einsortieren können, was das bedeutet.
Ja.
Deswegen war das für mich eher so ein, wir begleiten den Abend und kriegen so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie das alles so stattfindet. Ich habe mir das so vorgestellt, es ist so ein lauer Sommerabend, alle, ja, sind irgendwie draußen, ja, und, ne, so Lampignons hier und dann stürzt mal jemand ins Wasser, weil er da wie an der Brücke da abgerutscht ist oder was weiß ich. Und dann lässt er den auch nach Hause fahren. Es ist wie so ein, die Kutschen warten davor, ja, und bringen dann die Leute nach Hause, die dann irgendwann nach Hause wollen. Irgendwie so.
Ganz genau. Und wir verbringen da auch sehr viel Zeit im Kopf von Sarena.
Mhm.
Und das wird dann eben genau dafür genutzt, was du vorhin oder was wir vorhin schon hatten, dass im Prinzip wir auch so ein schönes Gefühl für das Verstreichen von Zeit bekommen, ne? Also und gleichzeitig aber auch schöne Informationen vermittelt bekommen, ne? Also dieses Gefühl der Eifersucht, die Sarena auf andere Paare dort hat, ne? Also dass sie das auch gern hätte in dieser Art und Weise, ne?
Ja,
sie sieht ja dann Shuden und diese Torena.
Mhm.
Sie sieht dann noch das Paar.
Die tanzen, ne?
Die und tanzen.
Wie die sich dann anschauen.
Richtig,
so, ja,
genau, ja. Lukel und Yala, seine Frau, treffen die beiden ja dann noch. Und da ist es das gleiche Gefühl. Und sie schwelgt dann ja auch in Erinnerung, dass sie beinahe mal eine Heirat hatte. Sie war ja schon verlobt mit einem Grafen namens Greo.
Stimmt, das gab es ja auch noch.
Genau.
Ich hab's vergessen. Ja.
Und das hat sich dann aber auch aufgelöst und das hat sie auch damit begründet, dass sie es ihm nicht zumuten konnte, mit so jemandem, also ich paraphrasiere das jetzt, ne, mit so jemandem wie ihr umzugehen, also mit einem so forschen Menschen, der ja auch im Prinzip sich nicht in dieses klassische Beziehungs-, Heirats-, Rollenmuster als Frau einfügen lässt und so, ne? Und es kommt ja dann auch, und das wird ja dann auch nochmal deutlich, wenn sie weiter von der Vergangenheit redet, dass sie ja dann, anstatt einfach brav bei Hofe zu bleiben, auch im Ausland, sage ich jetzt mal, in Fjorden und in Sworden und so, als Diplomatin unterwegs war für den König, also auch da eine politische Funktion schon hatte, ne?
Ja. Und dieser Hochzeit, weiß ich, haben die schon geheiratet? Die waren verlobt?
Die waren verlobt,
die waren verlobt.
Nee, eine beinahe Verlobung.
Ach, sogar. Beinahe Verlobung, ja. Kurz vorher. Also waren die schon irgendwie füreinander,
genau,
vorgesehen, sage ich jetzt.
Richtig.
Mal. Ja, es hätte funktioniert, hätte sie sich quasi verstellt, damit er da irgendwie, also auf sein, genau, Level gebracht, so, damit das funktioniert hat.
Mhm.
Oder aber eben nicht und er hätte es einfach nicht, er hätte damit, genau, gar nicht mithalten können. Also es wäre im Grunde, entweder wäre er unglücklich gewesen, weil, ja, sie ist, wie sie ist, oder sie wäre unglücklich gewesen, weil sie nicht sein kann, wer sie ist.
Ja, genau. Also wieder, und das fällt mir auch gerade ein, dass wir das bei Raten ja auch jetzt gar nicht gesagt hatten. Wir hatten es ja beim letzten Mal sehr intensiv mit dieser Schauspielthematik.
Mhm.
Du hattest ja die These in den Raum gebracht, dass Raten das vielleicht auch einfach nur spielt, Elantria zu sein.
Mhm.
Und das ist etwas, was sich hier auch wieder fortsetzt, ne? Also zum einen mit dieser These, die du hast, dass ich das herausstellen kann, dass Raten das gar nicht ist. Zum anderen sagt sie ja auch hier, dass sie sich vorstellen konnte, also Sarena sagt das, früher einmal Schauspielerin zu werden.
Mhm.
Da steht, eine Schauspieltruppe reiste durch Theoin. Nachdem ich sie hatte spielen sehen, verkündete ich meinen Eltern, dass ich später einmal nicht Prinzessin, sondern Schauspielerin sein wollte. Und das ist auch wieder interessant. Also, und fügt sich ja auch wiederum in diese Beobachtung ein mit diesem Grafen, dass man ja sagen könnte, okay, ich hätte jetzt quasi Frau an seiner Seite spielen müssen, macht das aber nicht. Weil
natürlich nicht.
So ein ja, individueller Mensch sein möchte.
Ja.
Im Prinzip ein Mensch, der selber den Verlauf dieser Welt kreieren kann, Genauso wie ja das, also das ist ja wieder in der Logik der Elantria sozusagen, wie Raoden sie sieht. Ne? Mhm. Also da entsteht ja auch wieder so eine Verbindung dann eigentlich. Ne? Also auch schönes Thema.
Das weiß sie aber noch nicht, ne?
Das weiß
sie
noch nicht.
Das weiß sie alles noch nicht.
Nee, das weiß sie noch nicht, aber beide scheinen so einen ähnlichen Gedankengang oder so einen ähnlichen humanistischen Ansatz zu verfolgen zumindest.
Ja.
Ne? Ja.
Es geht um das Sein, wie man selber ist und dass es auch okay ist, so zu sein.
Genau, richtig.
Und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, ich mache jetzt mal ein bisschen weiter,
ja, absolut,
irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, dass wir rausfinden, warum das an diesem Tag stattfinden sollte. Und es ist natürlich günstig, weil da irgendwie Neumond ist oder irgendeine Mondfinsternis
Vollmond.
Oder Vollmond ist.
Vollmond, ja.
Das war ein guter Vorwand, Lord Royal zu sagen, mach's doch bitte an dem Tag, weil da können wir das feiern und na, weißt wie es ist, die ganzen Schichten von möglichen Motiven und so. Lass das mal machen, aber eigentlich war diese ganze Party, alles, was wir über diese Seiten hinweg erfahren haben, wie es da aussieht, dass es geschmückt ist, dass die beiden Lords sich da so ein bisschen duellieren und so weiter und so fort. Es war alles nur ein Theater.
Ein Theater, ja, sehr gut.
Für das, was Sarene eigentlich vorhat. Und das war ja nicht nur an dem Tag, sondern das war auch noch auf eine bestimmte Zeit bezogen. Deswegen musste der Abend so lange gehen. Der musste bis zum Mitternacht gehen, damit sie sehen kann, geht König Jadon auch heute weg, wie er das die letzten Wochen gemacht hat, oder eben nicht. Und wenn er geht, dann bin ich da.
Richtig, wo geht er hin? Und dann wird er verfolgt von Sarene und Asche im Prinzip. Also es gibt zunächst mal eine Finte. Dort fährt nämlich die Kutsche des Königs ab und das stellt sich raus, dass er dort gar nicht drin ist. Das sagt Asche Sarene dann.
Der steigt links ein und rechts wieder raus.
Genau, richtig, ja. Und geht dann zu Fuß, habe ich das verstanden, ne? Geht dann zu Fuß nach Kay, durch die Hintergassen in Kay und durch Seitengassen und so weiter, also nicht die Hauptstraße entlang. Und er trifft sich dort mit mehreren Menschen.
In die Kanalisation geht er rein.
Genau, ja, aber er trifft sich schon vor Eintritt in der Kanalisation mit zwei Leuten
ja.
Und es folgen ihm dann noch zunächst mal ein halbes Dutzend, wir werden später feststellen, es sind noch ein paar mehr Leute, ein guten Dutzend ist dann, glaube ich, dann in diesem Ritual, dann in diesem Ritualraum die Rede davon. Und ich finde das erstmal ganz schön, also es gibt eine lange Diskussion, ob man das jetzt machen sollte. Asche versucht, Sarene davon abzuhalten, reinzugehen. Ne?
Mhm. Das Sehe und der Vernunft.
Richtig, ja. Wir erfahren ja dann später auch noch, dass Asche Hilfe gerufen hat.
Schon recht früh
Hilfe gerufen hat, genau. Und ich finde diesen Einstieg in die Kanalisation auch erstmal ganz geil, wie das uns dargelegt wird. Wir haben ja gestern, oder spielen ja gerade Pen-and-Paper-Runde. Und du bist ja Spielleiter.
Mhm.
Und da befinden wir uns ja auch immer so ein bisschen in so einer kanalisationsartigen Umgebung. Und daran habe ich mich auch so ein bisschen erinnert, lustigerweise, weil wir gestern erst gespielt hatten. Und da ist dann die Rede von nicht nur Schlamm, sondern schmutzigem Schlamm. Abfälle, Exkremente, die sich dort finden, Gestank, eine Dreckschicht bis zu den Knöcheln, Spinnennetze und generell wird es auch beschrieben als eine sehr labyrinthhafte Struktur, in der sich Sarene nicht alleine zurechtfinden würde ohne ihr Seon.
Ja, sie wäre total verloren gewesen.
Genau, richtig. Ja. Und sie müssen dem jetzt irgendwie folgen und genau, das ist dann auch die Stelle, wo wir diesen Plan erklärt bekommen, tatsächlich. Also da erfahren
ihren
wir,
Plan.
Ihren Plan, ja, genau. Also da wird uns das sozusagen nochmal gesagt. Sie will das Royal ja nicht verraten auf dem Ball. Sie sagt, findet dann irgendeine Ausrede.
Sie sagt, ich hab Pläne.
Ja, genau.
So, sie lässt das irgendwie so offen.
So in die Rede, genau. Und dann folgt sie oder folgen die beiden den Spuren und es stellt sich dann raus, dass in einem Gang dann so Fackeln sind und sie hören Stimmen. Und es ist dann die Rede von einem Kreuzgang und Sarene merkt nicht, dass dieser Gang so ein bisschen abschüssig ist und rutscht dann einfach mitten rein, die ganze Schose.
In die Situation rutscht sie einfach rein.
Genau.
Super gut.
Und wen sieht sie? Ihren Schwiegervater nackt. Mit einem Messer in der Hand, was blutverschmiert ist.
Mit einer ausgeweideten Frau vor sich.
Richtig, genau. Die übrigens, das wurde auch auf der Party nochmal gesagt, eine der Bediensteten ist, die wieder verschwunden ist. Also da ist noch eine Bedienstete verschwunden und Sarene hat das ja so interpretiert, ja, die Leute fliehen davor aus der Knechtschaft sozusagen und teilweise auch vor mir, weil ich so forsch bin und so, ne?
Ja.
Und jetzt stellt sich raus, nee, die wurden wirklich entführt anscheinend.
Und dass es nicht die erste war, sondern dass es immer mal wieder vorkommt. Das ist meistens Frauen gewesen, ne? Junge Frauen.
Genau, sind immer junge Frauen gewesen, ja.
Genau.
Mhm.
Und dann musste ich das, also das fand ich so absurd gut, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ich bin, also beim ersten Lesen bin ich da durch und musste es dann gleich nochmal lesen, um diese Nuancen und Details raus. Was ist denn jetzt hier gerade Phase? Weil er schrieb ja von irgendwelchen roten Schlieren am Messer, was ja im Grunde Blut ist. Und dann habe ich erst mal gerafft, was da passiert ist. Und im Grunde trifft sich Jadon jede Woche mit den anderen Mystikern.
Ja. Das ist ein jeskerisches Mysterium. Ja, also genau. Das, was wir von Duladesh, von Galadon schon mal beschrieben bekommen haben.
Genau, die wurden in den letzten Kapiteln immer mal wieder erwähnt, immer mal wieder reingestreut, dass es das gibt. Irgendwie hängt das mit Duladesh zusammen, aber Galadon will nicht, dass das so ist. Und es scheint so ein abschüssiges Ding zu sein. Wir wissen auch noch nicht so richtig, um was es da jetzt geht. Ja. Und Jadon ist wohl der Kopf der Bande dort in Kay. Und macht das recht regelmäßig.
Genau, das erfahren wir später dann, wenn Sarene wieder in Sicherheit ist. Im Arbeitszimmer von Royal treffen die sich ja dann nochmal alle. Die gesamte Scooby-Gang, haben wir früher immer gesagt.
Die Scooby-Gang.
Bei Dracula.
Und dann wird erstmal wieder alles erklärt.
Genau. Und ich musste die Passage auch zweimal lesen, weil es wird dann beschrieben, dass diese dutzenden Gestalten mit ihren Kapuzen und so weiter auf Sarene zugehen. Mhm. Und dass dann Eonde einem den Arm abschlägt, der nach ihr greifen möchte.
Ja, genau.
Es wird aber erstmal nicht gesagt, dass Eonde dazugekommen ist, sondern für mich hat das so gewirkt, als sei der da. Und ich dachte dann, warte mal, das so ein Ritual, dass die alle regelmäßig dort sind? Bis ich dann Gedanke. Ja. Und dann beim zweiten Lesen dann und dann mit den Erklärungen im Nachhinein, ja, vielleicht, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe trotzdem noch so einen Restzweifel, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ach so, ich habe es anders gelesen, aber erzähl es mal.
Nur ganz kurz, weil ich, also ich habe nicht viele gute Belege dafür oder Argumente. ich habe mir nur gedacht, okay, Asche hat jetzt diese Hilfe gerufen anscheinend, so wurde das erklärt. Aber dass die alle dann gleich noch da sind, dass Dilaf auch direkt noch da hinten dran ist, das hat auf mich so komisch gewirkt. Und ich habe dann, wahrscheinlich ist es nicht so, aber ich fände das ganz passend mit diesem Motiv des Aufhörens eines Theaters sozusagen, weißt du, dieses Schauspielmotivs. Und hätte das ganz spannend gefunden. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt wie in so folkloristischen anderen Medien wie Film zum Beispiel, das ist jetzt ein Major Spoiler für den Film The Wicker Man.
Cool.
Kennst du den?
Nein, okay. Ist ja egal, erzählbar.
Okay, ich erzähl's einfach. Also die nächsten, 10 Sekunden oder so, wer den Film nicht kennt. Da geht es darum, dass ein Polizist nach einem Mädchen in so einem kleinen verschlafenen Dorf in Großbritannien sucht und sich dann aber später herausstellt, dass es nicht einen Mörder gab, der dieses Mädchen entführt hat, sondern das ganze Dorf arbeitet zusammen daran.
Cool,
weißt du? So. Und ich habe mir das so vorgestellt, ich kann mir nicht erklären, warum das so ist, aber irgendwie hatte ich in dem Moment das Gefühl, vielleicht ist das ja genau so eine Geschichte irgendwie.
Ah, das Kay quasi an sich.
Das ganz Kay, genau. Und dass es irgendwie darum geht, irgendwie natürlich um eine Beziehung zu Elantris, zu der Stadt geht und dass die irgendwas geheim halten müssen, irgendwelche Opferrituale abhalten müssen, damit irgendein Prozess in Gang gesetzt wird oder irgendein Zustand erhalten wird. Keine Ahnung. Aber das waren so die Gedanken, die mir da durchgehen. Weil das so surreal war, dass die alle auf einmal auf einem Fleck sind, weißt du? Sogar Dilaf noch, mit dem die nichts zu tun haben sonst eigentlich.
Ja, ne? Das stimmt. Das fand ich auch seltsam. Es wäre cool, wenn es so wäre, dass im Grunde, also Sarene die einzig Gute ist und alle anderen sind den jeskerischen Mythen verschrieben.
Beziehungsweise eigentlich alle Menschen, die so von außen kommen, ne? Also Sarene, Raten wäre ja dann auch so eine Art Opfer dieses ganzen Mysteriums und Raoden, der, keine Ahnung, vielleicht noch nicht eingeweiht war oder so. Mit Raoden kann ich es mir relativ schwer erklären, dann im Endeffekt, da stößt das die Theorie an ihre Grenzen. Aber zumindest so Sarene, Raten als Opfer, als Außen, außer Leute, die von außen kommen und dann sozusagen in dieses Spiel mit reingeraten irgendwie.
Okay, coole Idee, das wäre geil, wenn es so wäre. Ich glaube es nicht. Dafür sind die Erklärungen, die uns Sanderson immer wieder liefert, um uns die Welt also wirklich zu erklären, einfach zu verlässlich und vertrauenswürdig. Wir hatten jetzt keine Erklärung, die irgendwann mal kam und sich rausgestellt hat, das war so eine Meta oder so ein Doppelagent und so mäßig, kam nicht. Das macht den zeitlichen Ablauf, macht es erstmal realistisch, weil das Seon hat ja schon im Grunde, bevor Sarene beschlossen hat, ich folge dem König, hat ihr Seon ja dem anderen Seon schon Bescheid gesagt. Und Eonde war ja noch auf der Feier, die sie dann verlassen hat. Also der war ja nicht schon weg und sie hat sich gewundert, wo ist denn Aeon der jetzt hin oder so, weißt
genau.
du, das ist so.
Aber es waren auch alle seine Soldaten auf der Party anwesend, so, also ich weiß nicht, ob alle, aber es waren viele anwesend, die ja dann direkt auch mitgekommen sind. Es wirkte so wie, auf mich wirkte das so wie, die standen schon da, um dann auf ihren Einsatz
ja,
zu warten, so, weißt du?
Ja, das kann ich auch noch nicht so richtig erklären, aber wie ich es gelesen habe, ist, dass wir erfahren das ja aus Sarenes Perspektive. Und wenn die so im Notfallmodus ist, da kommt jetzt jemand auf mich zu, ja, und will mir ans Leben, dann sieht die natürlich nicht, was rechts und links passiert und die sieht nicht, wie Aeon, der da in diesen Kellerraum betritt und die anderen dahinter, sondern sieht einfach nur, wie der Arm abgeschlagen wird und dann kriegt sie erst mit, ah, hier ist Aeon und dann fängt das Massaker an. So habe ich es gelesen.
Ja, ja, so. Ja. Nee, auf jeden Fall, also ich finde das auch, also ich habe das auch schon so gelesen, dass Aeon dazukommt.
Ja.
Ne? Also, ne? Also ich habe das
Ach
schon.
So.
Ne?
Ich dachte, du meinst, der ist schon da.
Nee, das dachte ich beim ersten Lesen, bis es mir dann klar wurde, dass er durch diesen Gang dann auch gekommen ist. Auf mich hat das nur so gewirkt, als hätte der genauso wie die anderen auf einen Einsatz gewartet, um genau in dem Moment da zu sein, um irgendein Bild in Sarenes Kopf herzustellen. Keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass es so ist. Mhm. Ich fand es in dem Moment verdammt cool.
Ja, das wäre so cool.
Vielleicht kommt es dann noch dazu. Ja. Weil sich da auch dieses Schauspielmotiv so durchsetzt, weißt du? Und es wäre dann nur konsequent, wenn dieses ganze Ding dann auf eine Art und Weise ein Spiel wäre. Wäre eine coole Idee. Aber mal gucken. Vielleicht hat sich Brandon Sanderson ja auch was deutlich Besseres ausgedacht. Gehen wir davon,
aus.
Wir gehen davon aus.
Absolut. Ne? Also zumindest was Passenderes.
Genau. Und im Prinzip, danach sind die noch in diesem Arbeitszimmer von Royal. Vieles davon haben wir schon vorweggenommen. Es wird auch nochmal eben genau dort gesagt, dass König Jadon der Anführer dieses Zirkels ist. Ganz kurz nur die Sachen. Ne? Und es wird gesagt, dass D'Love genau diese Aufruhr dann eben mitbekommen hat und dass er auch diese Information darüber, dass der König Anführer dieses Zirkels ist und diese Rituale durchgeführt hat, schon längst in der ganzen Stadt verbreitet hat und quasi schon den Hass gegen den König geführt hat und jetzt quasi der Weg frei ist für unseren Herzog Telri.
Wahrscheinlich.
Ja.
Ja, und in dieser letzten Passage von dem Kapitel ist mir nochmal nochmal aufgefallen, was du das letzte Mal so ein bisschen kritisiert hast, ist dieses: Es wird jetzt wieder erklärt und jetzt sind wieder alle auf Stand und jetzt wird wieder irgendwie das Offensichtliche nochmal weitergegeben, was wir als Leser ja schon wissen. Ja, es ist nicht so, also wir wissen ja von Sarenes Plan schon in der Kanalisation unten. Ja, und das erzählt sie ja dann später nochmal den anderen. Und es ist ja nicht so, dass das dann steht und Sarene weitet die anderen ihren Pläne ein. Punkt. Weiter geht's. Sondern das ist ja ein Gespräch, was dann doch so stattfindet, wo sie das dann nochmal erklärt. Und ja, ich weiß es. Es ist okay. Und dann hat das auch alles noch so, dann wurde das dann so dediziert auseinandergenommen, dass Seon erst da, bevor, also zeitlich nochmal einsortiert, damit das auch alles hundertprozentig stimmig ist und Sinn ergibt und keine Lücken sind und Lücken für Interpretation und ja, braucht man nicht nochmal erklärt zu haben. Da ist es mir halt nochmal aufgefallen. Das fand ich so ein bisschen.
Ja, durchaus.
Ja, das hätte es nicht gebraucht, glaube ich. Also zumindest nicht so ausformuliert.
Ist wahrscheinlich richtig, ja. Wobei ich mir jetzt auch mit fortschreitendem Lesen wird mir, glaube ich, klar oder weiß ich das auch ein bisschen mehr zu schätzen, ehrlich gesagt, weil ich merke, okay, die Geschichte und was wer weiß und was wer denkt über diese Welt und über sich selbst und über sein Verhältnis zur Welt und zu anderen Figuren dort drin, das ist durchaus kompliziert. Das ist schon, gerade bei so einer Vielzahl von Figuren auch, ist schon gut, dass man da vieles in Erinnerung gerufen bekommt. Lustigerweise ist mir das jetzt gar nicht aufgefallen. Ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung, dass das nochmal alles erzählt wurde im Arbeitszimmer. Aber ja, also mich hat es jetzt in dem Fall nicht gestört und weiß das schon durchaus zu schätzen.
Gut, alles klar. Also ich fand das absolut abgefahren, dass Jadon plötzlich da irgendwelche Ritualmorde gemacht hat, gerade um irgendwelchen einen Dämon zu beschwören. Wäre ja mal geil, wenn mal so ein Dämon kommen würde.
Stimmt, das muss man noch sagen. Genau, es sollte ein Geist beschworen werden, der Sarene tötet. Oder Geister sollten beschworen werden, die Sarene töten. Ja.
Genau, und das wissen die aber nur, weil D'Love irgendwas auf dem Ritualtisch gelesen hat.
Genau, diese Anweisung stand im Blut auf dem Ritualtisch. Ja, ja.
Wo, da habe ich auch kurz gedacht, stimmt das jetzt wirklich? Es ist ja, also Informationen von D'Love weiß ich jetzt nicht.
Ja,
so, warum ist er jetzt Teil der Gang? Ja, warum sollte er jetzt mit denen arbeiten?
Hm. Ich glaube, so richtig Teil der Gang wird er auch
Nein,
nicht.
Nein, wird das er nicht, ja, aber das wirkte so, ja, wie, die ja, sitzen ja alle da und reden von Dilaf und hat gesagt, ja, die Informationen haben wir von Dilaf, dem neuen Fanatiker in der Stadt.
Das ist wie in einem Film, man sieht so ein Gespräch, Schuss gegen Schuss zwischen allen verschiedenen Figuren und dann auf einmal eine Kameraeinstellung, was sagst du eigentlich dazu, Dilaf? Und wir sehen zum ersten Mal Dilaf. Du, also ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Also.
Ja, und der hat die wichtigste Information.
Ja, genau. Ja. Mal gucken. Aber genau, das hat er, also Dilaf ist ja mehr so, hat das so zufällig mitbekommen und ist denen gefolgt. So wurde das erklärt.
Der hängt zumindest sich dran, der ist halt neugierig, ne?
Genau.
Der will ein bisschen gucken, was genau da so Phase ist.
Richtig. Ja, haben wir's.
Haben wir's. Oder? Mann, war das ein Ritt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Mhm. Muss ich echt sagen. Also, wir sind ja jetzt noch nicht im Finale, ne? Das ist jetzt hier so ein Vording gewesen.
Wir haben ja auch noch den dritten Teil. Und ich glaube, einen Epilog auch noch.
Einen dritten Teil gibt's auch noch?
Gibt's denn nicht? Ich dachte, es gibt noch einen dritten Teil. Werden wir dann sehen. Ich meine mich zu erinnern, als wir das Buch eingeteilt hatten, dass wir gesagt hatten, nee, wir enden mal dort, weil dort beginnt dann der dritte Teil. Also, dass wir auf einer Seite direkt enden.
Guck doch mal.
Aber ich bin mir auch nicht mehr zu 100% sicher.
Und ich blätter gerade immer. Ja, genau.
Sehr gut.
Willst du wissen, wie er heißt?
Ja, kannst du. Nee, sag's noch nicht. Nee, wir wissen jetzt nicht. Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, inwiefern die Titel Elantris Schatten, Elantris Rufen wichtig sind. Können wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Das ist ja jetzt schon weit fortgeschritten, sage ich mal. Ne? Gut.
So, dann haben wir es für Kapitel 26 bis 32. Was lesen wir für das nächste Mal?
Kapitel 33 bis 44 sind bei uns die Seiten 604 bis 702.
Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, dabei bleiben. Lest gerne mit, ansonsten wartet drauf, freut euch drauf. Und dann nach den Folgen wisst ihr alles, was wir auch wissen.
Genau, macht's gut, ciao.
Bis dann, ciao.